Was geht ab? Ich bin Curly. Willkommen bei Foodie und Brudi. Heute mit einem ganz besonderen Gast, René Frank aus dem Coda, dem einzigen Dessert-Restaurant, ihr habt richtig gehört, Dessert-Restaurant, das mit Michelin-Sternen ausgestattet ist. Nicht nur mit einem, sondern sogar mit zwei. Nice. Ich freue mich schon sehr drauf. Ich glaube, das wird eine sweete Folge und ich hoffe auf ein sweetes Gastgeschenk. Sweet wäre auch, wenn ihr Foodie und Brudi auf Instagram abonniert oder auch auf Spotify. Am besten beides. Wir chillen hier wie immer im Hotel Orania in der Suite 102. Und draußen sieht es noch schöner aus wie sonst, weil es hat leicht geschneit und passend zur Folge haben wir den Park puderzuckern lassen. Wenn ihr auch auf Wein steht, dann solltet ihr auch Terroir und Adiletten abonnieren. Da sitze ich nämlich nächste Woche hier. Und zwar nicht mit Britt, sondern mit Willi. Also freut euch auf René Frank. Yo, Britt, du warst noch mal bei The Taste.
Ich möchte das gerne aus euer allen Gehirn rauslöschen. Das war nicht meine Glanzstunde.
Wenn ihr gut googelt, dann findet ihr es bestimmt. Mit Sicherheit. Das Internet vergesst leider nie. Ja, Kochshows, ey, gibt's ja außer The Taste noch ein paar andere. Gibt's denn da welche, die du auch anguckst? Wo du nicht nur hingehst, sondern die du auch anguckst?
Ich muss gestehen, ich habe schon seit, keine Ahnung, ich sag schon seit ein paar Jahren, seit 13 Jahren keinen Fernseher mehr. Und ich gucke sowas tatsächlich überhaupt
seit
nicht.
Seit 13 Jahren? Hey, ja, okay, ja. aber du guckst halt so YouTube dann.
Netflix,
okay.
Ich finde das irgendwie, ja, ich habe da nicht so ein, ja, ich gucke das nicht so gerne, weil ich das immer so gekünstelt finde. Also ich war da auch nur so per Zufall. Ein Kumpel von mir hat mich damals da angemeldet. Und bei Mein Lokal, Dein Lokal, da kam jemand zu mir ins Café und sagte, hey, hast du nicht Bock mitzumachen? Also es war nie, dass ich so proaktiv mich da beworben hätte. Weil ich, also irgendwie, mir sagt das mehr zu, wenn es so ein bisschen Doku-Style hat. Also so Reality-Charakter.
Aber du bist ja voll die Kochshow-Koryphäe schon. Ey, bei Mein Lokal, Dein Lokal, da haben die sich, aber das habe ich sogar angeguckt, da haben die doch immer irgend sowas eingenommen, Fritz-Style oder ja. Irgendwie so. Da haben die sich ja voll die Mühe gegeben, das war voll nice.
Das habe ich auch gewonnen.
Und die, ja, voll. Und tatsächlich fand ich auch die Einrichtung in deinem Lokal voll nice. Du meintest so, du hast das alles so zusammen, einzeln zusammengesucht, ne?
Ja, das war meine Vintage-Phase.
Mega nice, fand ich richtig geil.
Ja. Also ich gucke eher so Doku-Zeug, so keine Ahnung, Feed Phil oder so, ist auch eine Reihe, die auf Netflix ist. Das finde ich total sympathisch, weil der Typ auch so cool ist. Der ist so ein bisschen crazy, aber...
Hey, ich gucke halt die asozialsten Sachen, die du dir vorstellen kannst auf YouTube, was Essen angeht. Also vor einem halben Jahr war ich richtig krass addicted zu einem Typ, der heißt Randy Santel. Und das ist so ein Wettbewerbsesser. Also der isst so schnell wie möglich, so viel wie möglich. Digga, das ist einfach unfassbar krank. Der isst einfach so, keine Ahnung, 3 Kilo, so ein 3 Kilo Steak in 20 Minuten.
Ja, aber was hat der davon?
Ja, der gewinnt halt. Das ist geil. Ja, das habe ich mich tatsächlich auch eine Weile gefragt. Und das Witzige ist, also das meiste, was er davon hat, wenn er schafft es in der Zeit zu essen, dann kriegt er das Essen umsonst. Und er sagt immer noch, and a sweet T-Shirt. Und er kriegt ein T-Shirt, das Essen und halt seinen Namen an so einer Wand, von denen die es halt geschafft haben. Und der macht halt dann so Reisen, ne? Der reist dann halt nach England und dann fährt er in England, guckt er so, okay, welcher Pub hat halt so Wettbewerbe und dann fährt er halt so von Pub zu Pub und frisst sich halt da durch. Und dann muss er nie was bezahlen. Halt. Das ist halt überwild. Und da geht es so ein Typ, der jetzt halt sein Nachfolger ist und der ist so mega klein und mega dünn. Aber der ist noch mehr wie der. Das ist auf jeden Fall, also gleichzeitig irgendwie widerlich und auch halt irgendwie auch dumm natürlich. Aber ich konnte einfach nicht aufhören, das anzugucken. Das war, ich weiß auch nicht, ich bin richtig süchtig danach geworden. Ja. Und dann gucke ich auch noch so einen anderen Typ, wo ich den Namen auch vergessen habe, der fährt auch überall rum und probiert halt verrückte Sachen aus. so auch so einer, der immer so in Indien und so unterwegs ist, wo die dann so riesige Portionen kochen in so Dörfern. Die haben dann so einen Wok, der ist einfach so 8 Meter breit, so in der Erde. Dann schütten die so 200 Liter Öl rein und frittieren irgendwas. Hey, das ist so verrückt. Ich schwöre dir, auf YouTube gibt es die absurdesten Sachen, was Essen angeht. Natürlich bin ich auch manchmal so auf der normalen Schiene unterwegs, zum Beispiel das große Backen. Habe ich eine Zeit lang sehr, sehr viel angeguckt. Weiß auch nicht, fand ich auch richtig geil. Ich bin zwar echt kein Bäcker, aber das fand ich krass, auch weil die da immer so gechallenged waren und die Zeit immer so runterlief und so. Das fand ich irgendwie auch sehr spannend. Und ich muss sagen, bestes Kochshow-Format ever, Kitchen Impossible, fand ich von Anfang an überkrass. Ich meine, man muss sagen, so nach einer Zeit irgendwann hat man sich so ein bisschen an der Idee satt gesehen, weil es so mehr oder weniger immer das Gleiche ist, aber am Anfang fand ich das so genial irgendwie, dass man da nicht weiß und das so rausschmecken muss, das fand ich schon ziemlich nice, muss ich sagen.
Aber deswegen ergänzen wir uns ja auch so gut, weil du bist perfekt. Da eher auf dem Entertainment-Sektor unterwegs. Und ich bilde mich dann auch weiter, ne, wo so bestimmte Gerichte herkommen oder wie das Kochen entwickelt wurde. Ja, so Documentary-Style.
Ja, wir müssen mal zusammen einen Food-Video-Abend machen.
Wir müssen mal eine Foodie- und Bruni-Reise machen.
Ja, safe. Ich will auch mal an so einem Wettbewerb teilnehmen.
Wir wollen auch eine Netflix-Serie haben.
Das auch. Ich will aber auch mal an so einem Wettbewerb teilnehmen, wo ich ganz viel schnell essen muss. Alle werden mich jetzt haten, du bist so ein Verschwender und bla. Aber ja, ich bin dann danach satt.
Du darfst schnell essen, ich stehe vorne und feuer dich an.
Ja, geil, perfekt. Und in diesem Sinne würde ich sagen, herzlich willkommen.
René.
Frank. Ja. René Frank. Zwei Vornamen, oha.
Ja.
Aus dem?
Koda.
Bonjour, bonjour.
2 Sterne Dessert-Restaurant aus Berlin. Herzlich willkommen, René Frank, aus der weltweit ersten Dessertbar Koda aus Berlin. Einer der auch bekanntesten Patissiers.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Vor allen Dingen sind wir auch in einer sehr schönen Räumlichkeit und man hat einen schönen Ausblick. Draußen ist es super kalt und drinnen ist es schön warm.
Voll.
Genau. Ich muss dazu sagen, dass Koda ist nicht weltweit die weltweit erste Dessertbar. Wir sind auch keine Dessertbar mehr, sondern Dessertrestaurant. Dazu kommen wir bestimmt gleich. Aber es gab natürlich auch in Deutschland schon ein anderes Konzept. Aber was uns halt einzigartig macht, sind das, dass wir den Stil, den wir haben, und dass wir 2 Sterne haben. Ja.
Also ich habe noch nie von einem Dessert-Restaurant vorher gehört. Also von einem anderen. Aber ja, wir freuen uns sehr, dass du da bist. Das wird obviously eine sehr sweete Folge werden. Und wir haben passend zu unserem Gast auch das Wetter bestellt und den Platz hier vom Oranier leicht mit Puderzucker
perfekt,
überziehen lassen, wie man sieht in diesem Small Winter Wonderland hier in Berlin. Und ja, wir freuen uns, dass du den Weg hierher gefunden hast. Angefangen hat dein Weg in Wangen. Also ganz genau. Angefangen hat er in Wangen.
Genau.
Da kommst du her, oder?
Genau, also ich bin in Wangen geboren, allerdings nicht aufgewachsen. Genau, von Wangen habe ich nicht viel mitbekommen. Ich war 1 Jahr alt, als wir da weggezogen sind. Genau. Ja.
Und wohin ging es dann?
Dann ging es in den Hegau in Süddeutschland, nicht weit vom Bodensee. Genau, und dort bin ich im kleinen Dörfchen aufgewachsen, in Weiterding, Hölzing, genau, ein kleines Dorf, damals 800 Einwohner, mittlerweile ja das Dorf bestimmt so ein bisschen mehr. Und dann bin ich eben kurz vor der Kochausbildung dann dort weggezogen. Aber da ist ein ganz kleiner Ort, wir haben einen großen Garten gehabt, viel zu Hause im Garten selber halt angebaut und auch damals schon viel zu Hause selber gekocht.
Cool.
Genau.
Kam daher dann auch so der Wunsch, den Kochberuf zu erlernen?
Genau, richtig. Das war für mich eigentlich schon immer klar, dass ich Koch werden will. Ich bin ja eben auch kein Konditor, sondern eben gelernter Koch. Das war schon immer klar. Ich musste immer, wenn es irgendwo eine Küche gab, musste ich da rein. Als Kind. Ich hatte früher auch so kleine elektrische Herde, also hier so ganz klein, wo ich 2 durchgekocht habe, ja, und alles Mögliche ausprobiert habe. Ich habe auch letztens einen ehemaligen Schulkollegen getroffen, der mir noch gesagt hat, dass ich mal bei ihm ins Poesiealbum in der Grundschule reingeschrieben habe, als Berufswunsch Koch oder Kommissar.
Kaka, Koch oder Kommissar. Genau.
So, also das war, in meiner Familie wurde auch immer sehr viel gekocht. Es war immer wichtig, kochen, essen, auch vor allen Dingen mit Produkten aus dem Garten. So, damit bin ich aufgewachsen. Das hat mich auch geprägt und da habe ich auch noch heute noch einfach den Bezug dazu, zu den Produkten. Das ist für mich auch immer so immer die Referenz, wie das früher als Kind geschmeckt hat. So. Ja. Mhm.
Ja. Und die Brücke dann zur Patisserie, also zu den Süßspeisen, kam die schon während der Ausbildung oder erst danach?
Ja, das war auch so ein bisschen auch von zu Hause mit. Also bei uns war das immer so, mein Vater, mein Opa haben alle immer gekocht. Und jetzt meine Großmütter, die haben immer viel gebacken zu Hause. Und so war ich da halt auch immer mittendrin. Und das war auch eine Leidenschaft so von mir. Und das hat sich dann erst für mich war klar, okay, ich will erst kochen, so ich will nicht jetzt Konditor lernen. Und dann aber in der Ausbildung habe ich schon gemerkt, dass mich das wahnsinnig interessiert und ich eben alles machen möchte. Sowieso wollte ich früher alles machen. Früher habe ich auch gedacht, das geht, man kann alles machen. Heute weiß ich, dass das nicht geht. Deswegen habe ich mich auf eine Sache dann ein bisschen mehr konzentriert. Aber ich wollte immer ein eigenes Restaurant haben und beim eigenen Restaurant gehört Patisserie auch dazu. Deswegen war für mich klar, okay, ich mache alle Posten erstmal in der Küche durch und auch die Patisserie. Und dann war ich aber so ein bisschen draußen aus dem Kochen und habe ich gesagt, okay, jetzt eigenes Restaurant, dann muss es eben Dessert-Restaurant sein. Ja.
Also genau. Kam das auch von deiner Liebe zum Dessert, also weil du auch Desserts am liebsten magst zum Essen, weil du ein dessertverliebter Mensch bist, sag ich mal?
Oder? Ja, schon auch. Also ich muss sagen, ich esse gar nicht so extrem gerne süß, aber ich esse halt schon gerne natürlich alles. Ich esse alles gerne, genauso wie ich auch alles gerne trinke. Aber ich esse genauso gerne süß wie herzhaft, aber das Süße gehört halt dazu. Und wenn man jetzt das Herzhafte, sei es jetzt Gemüse, Fleisch oder egal was es ist, besser machen will und auf die Spitze treiben möchte, dann macht man sich ja auch Gedanken über die Balance im Essen. Und so ist das halt genauso bei Süßspeisen. Wenn man das auf die Spitze treiben möchte, dann macht man sich auch Gedanken über die Produkte, über die Balance, gerade in der Süße im Essen. Ja. Genau. Und so, das hat mich eben fasziniert. Über Patisserie hat man halt immer nicht so geredet. Und weil es vor 20 Jahren, als ich meine Ausbildung gemacht habe, da hieß es auch immer so, der die Desserts macht, der ist die Patty-Stampe. So. Und das war meistens immer so, dass derjenige, der eigentlich nicht so flink war am Herd und nicht so flink war mit Schneiden, der hat immer die Desserts gemacht. Das war halt dann so Creme Brûlée und Panna Cotta und sowas. Ja. Aber man musste dann natürlich auch super, also das ist nicht so, dass ich das machen musste, überhaupt nicht. Aber es hat mich schon interessiert. Aber das war natürlich jetzt auch ganz früher nicht so anspruchsvoll, ja.
Wolltest dem Stand ein bisschen mehr,
ja, es war
Ansehen
halt immer,
verleihen.
Ja, aber das Besondere ist halt immer das Kochen am Herd und sowas, ja, mit Fleisch am Braten und das Ganze. Das hat mich immer während der Ausbildung dann schon noch ein bisschen mehr interessiert, ja. Aber ich habe trotzdem während der Ausbildung auch immer schon nebenbei so Praktikum gemacht in Konditoreien, einfach weil mich das wahnsinnig interessiert hat. Und habe halt so dann ein bisschen mir so die Sachen angeeignet, die mir gefehlt haben. Gerade das Arbeiten mit Schokolade oder mit Teigen und Massen und so, genau, ja. Es ist ja die optimale Kombination ist eigentlich, wenn man das wirklich direkt mit der Ausbildung kombiniert, Koch und Konditor, ist eine super, super Kombination. Später kann man das dann nicht mehr so nachholen, ja.
Gibt's auch so eine Kombi-Ausbildung?
Nee, gibt's nicht. Nee, eben nicht. Also das wäre eigentlich super. Man kann es halt nur nacheinander machen. Man kann halt zuerst eine Kochausbildung und eine Konditorausbildung und danach die andere dranhängen. Ist ja eigentlich, wenn man jung ist, sind 2-3 Jahre ja nichts, ja. Später holt man das dann nicht so
später
schnell.
Später ist schon ein Monat, genau, eine Ewigkeit. Genau, stimmt. Ja. Ja, wenn jemand von der IHK zuhört, vielleicht können wir euch ja inspirieren zu einer Koch-Patty-Kombi-Ausbildung einfach.
Genau. Aber du warst ja jetzt auch international viel unterwegs, da kommen wir bestimmt auch gleich nochmal drauf zurück. Wie unterscheidet sich denn die deutsche Konditorkunst zu jetzt zum Beispiel einer französischen oder einer spanischen Konditorei?
Ja, also in Frankreich, da kommt ja der Name Patissier auch her, ist es halt so, da gibt es halt den Patissier, das ist der Küchenkonditor. Und er macht eben Desserts, genauso wie süße Gebäcke und sowas. Jetzt in Deutschland wird da schon nochmal sehr differenziert. Da gibt es halt Konditor und da in Deutschland sagt man jetzt, der Patissier ist halt der Restaurant-Patissier oder der Hotel-Patissier. Das heißt, da macht man dann schon mehr Törtchen, so Törtchen und Desserts. Und es ist schon nochmal eine extreme Differenzierung eben zwischen, arbeitet man jetzt als Konditor in einer Konditorei oder in einer, das heißt auch Schokoladerie.
Der wirklich Sachen backt auch.
Ja, da ist es halt auch, da wird das ja nicht sofort gegessen. Klar, kann man jetzt beim Rausgehen hier ein Croissant inhalieren, aber wenn man jetzt, eigentlich geht man halt in eine Konditorei und kauft was und nimmt das mit nach Hause, verschenkt das oder man hat das noch einen Tag liegen, sei es auch eine Pralinschachtel oder sowas, ist ja auch meistens ein Produkt, was man verschenkt. Jetzt im Restaurant ist das immer ein Produkt, was man sofort isst, ja. Klar, macht man auch im Restaurant oder im Hotel Gebäcke, eben Torten, Pralinen, solche Sachen, aber man kann die da eben anders machen oder man muss die auch da anders machen. Und in der Konditorei kann man oder auch muss man die anders machen, weil sie eben haltbar sein muss. Hm. Das ist schon nochmal so sehr differenziert. Und das ist auch so ein bisschen das Problem, was wir haben, dadurch, dass wir die Konditoren lernen bei uns nicht so ganz die Arbeit in der Küche. Und so ist so ein bisschen auch ein Mangel da an eben Patissiers, die so in der Küche
arbeiten. Wenn ich an eine Konditorei denke, dann denke ich so an Nusssahne, Schwarzwälder Kirsch, Frankfurter Kranz. Und wenn ich an eine Patisserie denke, also ich war auch ein Jahr in Frankreich als Au-pair, und dann denke ich an so kleine süße Tarts mit so Vanillecreme und Himbeeren drauf und Macaron und so. Ist das auch integriert in deutsche Konditorei-Ausbildung?
Ja, also was jetzt genau auf dem Lehrplan steht in der Konditorei, kann ich jetzt auch nicht sagen, da möchte ich auch niemandem so nahe treten, aber natürlich ist doch die französischen Sachen da, lernt man auch mit. Aber es ist halt alles auch noch so, wie das früher, es sind halt die klassischen Rezepte, die werden genauso auch nach Lehrbuch gemacht. Da wird kaum groß was abgeändert. Jetzt, wenn man einen Background hat von der Küche oder auch wenn man eine Kombination hat von Koch und Konditor, dann hat man als Koch lernt man eben zu probieren. Als Konditor nicht, dann lernt man ein Rezept zu machen und dann wird das Rezept nicht in Frage gestellt, das wird gebacken und fertig. Ja, da gibt es auch nicht unbedingt immer einen Garpunkt. Jetzt in der Küche gibt es immer einen Garpunkt. Mhm. Das ist auch, wo wir eben auch extrem drauf achten, wenn man eben was backt. Für mich hat jetzt genauso wie ein Fleisch, hat für mich ein Biskuit einen Garpunkt oder auch ein Cookie oder sowas. Ja. Das hat genauso die seine Daseinsberechtigung, dass man das auf den Punkt backt. Und der Koch hat da noch mal ein bisschen mehr das Feingefühl oder hinterfragt eher nochmal die Sachen und das macht nochmal so ein bisschen den Unterschied. Ja. Und das hat mich eben immer schon fasziniert, dass da es gibt halt super viele gute Köche, auch eben junge Leute, die Köche werden wollen, die da auch das Potenzial haben und sich da auch gut durchsetzen können, so am Herd. Da sind eben auch, wenn man am Herd arbeitet, auch im Sternerestaurant, da sind eben auch ein bisschen Muckis und Ellenbogen gefragt, so, dass man sich da seinen Platz machen kann. Und in der Patisserie muss man halt super clever sein und sehr kreativ, weil da ist man natürlich eher auch, hat man die Möglichkeit, sich kreativ zu entfalten, als jetzt in der Küche. In der Küche gibt's dann, hat man einen Küchenchef und einen Sous-Chef, so, die das vorgeben, jetzt gerade in der gehobenen Gastronomie. Jetzt als Postenchef kann man sich dann in der Küche nicht unbedingt gerade so kreativ entfalten, aber in der Patisserie dann schon schneller ist das. Und so, das hat mich da immer sehr fasziniert. Und dann eben auch das genaue Arbeiten. Also ich bin halt so ein bisschen ein Kontrollfreak.
Ich wollte gerade sagen, das ist ja das, was das Kochen vom Backen unterscheidet, weswegen ich auch lieber koche als backe, obwohl ich lieber süß esse als salzig, weil man das immer so genau abwiegen muss und sich dann alles genau halten muss.
Aber ich muss sagen, das ist gerade das, was ich halt so toll finde, dass man es wirklich kontrollieren kann. Beim Kochen muss man ja wirklich, da muss man können, da muss man das Talent zu haben. Und in der Patisserie kann man wirklich halt abwägen und trotzdem noch probieren, das ist ganz wichtig. Aber man kann halt sehr viel ganz genau kontrollieren durch genaues Abwiegen.
Und, so, ja. Und warum meinst du, dass man sich als Patissier kreativer entfalten kann, weil da der Chefkoch nicht so viel Plan von hat?
Richtig, ja, ist so. Ist so. Du bist ja heute sofort, also das sind ja auch, es gibt ja sehr, sehr viel, gerade in der gehobenen Gastronomie, sehr viele junge Konditoren oder Konditoren, die in Restaurants, Hotels arbeiten, die halt sehr früh sehr viel Verantwortung bekommen und eigentlich auch kreativ arbeiten sollen, aber sagen halt, ich bin noch gar nicht so weit, ich kann das noch gar nicht, also das wird das hier gleich schon von mir erwartet. Ja. Und da stoßen dann viele sofort an ihre Grenzen. In der Küche wollen viele kreativ sein, aber dürfen das nicht, weil es natürlich andere gibt, die für den kreativen Part zuständig sind. Mhm. Ja. Genau.
Hast du überhaupt als Koch nach deiner Ausbildung gearbeitet oder bist du direkt in die Patisserie? Also
nee, ich hab also tatsächlich die meiste Zeit in der Küche gearbeitet. Also ich war.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh.
Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Das war so 2007, bin ich irgendwie auf die gekommen, ich muss jetzt ins Ausland. Also ich wollte das schon immer, in meiner Familie hat es auch alle immer so ins Ausland gezogen. Mein Vater hat mal eine Weltreise gemacht. Ich habe eine Tante, die hat 35 Jahre in Südafrika gewohnt. Das war bei mir in der Familie so, dass man da immer viel rumgereist ist. Und ich wollte eben auch, wusste als Koch, kannst du gut ins Ausland gehen und das will ich auch sofort machen. Und das war dann so 2007, wo ich, es hat genau damit angefangen, ich hatte ein Stipendium von Spanien bekommen, vom Außenhandelsinstitut, und konnte ein Jahr nach Spanien gehen. Ja. Und das war halt super spannend. Aber ich wollte auch da habe ich tatsächlich in Deutschland, auch in Stuttgart, das war damals das Hotel am Schlossgarten, die Zirbelstube gibt es, glaube ich, auch heute.
Da war ich sogar schon mal in der Zirbelstube. Vorletztes Jahr, also die gibt es auf jeden Fall noch. Kann ich bestätigen.
Hatte damals einen Stern, ich weiß nicht, haben die noch?
Haben die noch,
ah, ja. Genau, ja. Ja. Damals war Bernhard Diaz, genau. Da war ich auch in der Patisserie. Allerdings bin ich da auch so in die Patisserie reingerutscht, weil davor war ich in der Speisemeisterei bei Martin Oechsle, Stuttgart, genau. Bin dann da eben weg in die Zirbelstube und von dort aus dann eben nach Spanien. Aber Spanien habe ich doch auch ein bisschen in Schokolaterie war ich da in Barcelona, Oriol Balaguer, genau.
Das klingt nach Patisserie.
Genau, richtig, genau. Aber sonst war ich dann in San Sebastian in einem Restaurant, Aquilaria, auch in der Schöne-Restaurant, da in der Küche. Und so, ich wollte auch, habe ich gemerkt, okay, klar, Patisserie, kann man immer machen, überall, da steht immer alles offen, aber Küche ist so ein bisschen, da muss man sich schon ein bisschen durchfuchsen, da gibt es eine Wahnsinnskonkurrenz so bei den jungen Köchen. Ja. Genau. Und da habe ich mich erstmal so durch alle Posten durchgearbeitet in unterschiedlichen Restaurants, weil das eben auch wichtig ist, dass man erstmal so ein bisschen die Basis versteht. Und in der Küche gibt es ja eben den Gemüseposten, den Entremetier, dann den Gardemanger, der die kalten Gerichte macht und Saucier, Portionnier und so, das habe ich eben überall alles vorher durchgemacht. Bis ich dann eben, das war nicht ganz unbeabsichtigt, nachher am Ende in der Patisserie gelandet bin. Und das war, als ich, komme bestimmt noch ins Detail dazu, in Frankreich und Japan auch war, bin ich dann eben wieder zurück nach Deutschland, damals dann ins Restaurant La Vie. Und dann habe ich gesagt, so, und jetzt bleibe ich in der Patisserie, weil das Restaurant war gerade auf dem Kurs zum dritten Stern. Und dann musste ich mich einfach da voll drauf konzentrieren. Mhm. Und dann bin ich da stecken geblieben. Und das war auch so der Punkt, wo ich gesagt habe, so, jetzt gibt es eigentlich kein Zurück mehr. Weil ich war da sechs Jahre in der Patisserie und habe da dann so ein bisschen eben meinen Stil auch entwickelt. Und dann gab es für mich kein Zurück mehr. Und ich gesagt, so, jetzt muss ich halt ein Dessertrestaurant machen. Ja.
Und ist es so dann, weil du sagst, du bist diese verschiedenen Stationen durchgegangen, ist es auch schon auch üblich, oder, als Koch, dass man sagt, man macht jetzt von Gardemanger bis, vielleicht jetzt nicht unbedingt bis in die Patisserie, aber die verschiedenen Stufen durch? Oder ist das jetzt so was Spezielleres? Oder ist das so üblich für junge, aufstrebende Köche?
Genau, auf jeden Fall. Also es kommt eben drauf an, wenn man jetzt, sage ich mal, ein Praktikum irgendwo macht, ein Praktika, dann ist das auch klar, dass man nach kürzerer Zeit, das heißt auch nach ein paar Monaten oder nach 6 Monaten oder sowas wechselt. Wenn man jetzt als Kommi arbeitet, das heißt, das ist so der unterste Grad in der Küche, dann geht man halt ein Jahr dahin, mal ein Jahr dahin und hat möglichst viel zu sehen. Man muss eben, da ist auch super wichtig, dass man viel wechselt, dass man viel sieht. Wenn man jung ist, kann man das eben auch machen. Wenn man irgendwann dann mal über 30 ist, dann macht man das eben nicht mehr, einfach mal so hin und her zu wechseln und irgendwie aus dem Koffer zu leben. Aber das ist wahnsinnig wichtig und das war für mich einfach eine Riesenbereicherung, dass ich das gemacht habe, dass ich, als ich Anfang 20 war, gesagt habe, so, und ich nehme jetzt einfach einen Koffer und gehe ins Ausland, ja. Und das waren dann 4 Jahre insgesamt und das war einfach, und dann da kann man einfach auch, da kann man aus dem Koffer leben, da kann man auf dem Boden schlafen, wenn man jung ist, das macht man später einfach auch nicht mehr, ja. Und da habe ich eben Französisch gelernt, ich habe Spanisch gelernt, da ist man auch aufnahmefähig. Wenn man dann mal über 30 ist, dann geht das alles nicht mehr so einfach, ja.
Und wenn du jetzt sagst, du warst viel im Ausland, war das zum Beispiel jetzt in Japan, redet man dann da Englisch in der Küche oder reden dann nur mit dir Englisch und sonst reden die Japanisch? Oder
genau, alle reden Japanisch, ja, genau. Also das wirklich? Also heute ist ja was ganz anderes. Ich war in Japan, das war, also 2008 kam der erste Michelin-Guide raus für Tokio und da habe ich gesagt so, jawohl, jetzt weiß man so ein bisschen.
Das war der erste für Tokio 2008?
Genau, genau. Also krass, auch nur okay. Für Tokio, genau, ja. Und dann, da wusste ich dann so ein bisschen, ah, okay, jetzt, weil so vorher hat man ja keine Ahnung gehabt, was ist jetzt irgendwie angesagtes Restaurant. Da war das ja auch alles noch nicht mit Social Media und Internet und alles so. Und dann habe ich gesagt, okay, ich muss jetzt irgendwie nach Japan. Und ich hatte da in Frankreich gearbeitet bei Georges Blanc. So einer der letzten großen Drei-Sterne-Küche in Frankreich, der auch jetzt heute noch seit 1984 drei Sterne hat.
Wow.
Und da hatten wir japanische Praktikanten und ich hatte einen japanischen Praktikanten bei mir auf dem Posten und der hat mir dann geholfen, so ein bisschen, dem habe ich viel gesprochen und gesagt, hey, ich will nach Japan und so. Und er hat mir auch ein bisschen geholfen, die Bewerbungsunterlagen fertig zu machen. Ich habe aber alles komplett auf Japanisch übersetzen lassen, komplett, und dann abgeschickt, einfach so auf gut Glück, ja. Ja. Und
Translate hoffentlich nicht.
Nee, tatsächlich Übersetzungsbüro, alles wirklich richtig gut machen lassen. Das sah auch so top aus, dass ich dann mitten in der Nacht um 2:30 Anrufe bekommen habe, wo jemand auf Japanisch mit mir sprechen wollte. Und ich merkte so, oh, das hat doch nicht so funktioniert. Ja. Die haben gedacht, ich spreche dann komplett Japanisch. Ja. Dann hatte ich zwei Kontakte, als ich nach Japan bin, ein Restaurant, das Yugin in Tokio, und die haben heute auch drei Sterne, damals noch zwei Sterne gehabt. Bin dann dorthin und habe in Kyoto einen Kontakt gehabt und ein Drei-Sterne-Restaurant, das Kikunoi. Und dann vor Ort habe ich dann noch andere Restaurants, bin ich dann hinter meinen Wagen geklopft, habe gesagt, so, hier bin ich, der hier von der Bewerbung und so. Und dann haben wir dann das noch dann dort arrangiert und so war ich dann in 5 Restaurants dort. Innerhalb von einem halben Jahr. Also ich war ja auch nicht lange dann dort. Ich habe auch davor 2 Monate dort intensiv Japanischkurs gemacht, um halt so ein bisschen die Basics zu verstehen. Natürlich lernt man so schnell nicht Japanisch, aber so ein bisschen die Basics. Ja. Und der Vorteil ist halt, wenn man natürlich im Land so einen richtig intensiven Crashkurs macht, dass man natürlich sofort, wenn man aus der Schule rausgeht und irgendwo in eine Ramensuppe essen geht oder in den Supermarkt geht, man kann es ja sofort irgendwie anwenden. Ja.
Ja.
Und da war das wirklich so, es war vielleicht einer irgendwie im Restaurant oder im Service, der halt ein bisschen Englisch konnte. Ansonsten in der Küche hat keiner irgendwie mal 1-2 Wörter oder so, ja. Ja. Und da hat man, aber ich meine, man ist ja da jetzt gerade in Japan jetzt eh nicht so richtig eingebunden als Praktikant. Man steht natürlich mehr so ein bisschen nebendran und darf zugucken, ja. Was schon eine große Ehre ist, ja. Also ich war auch in einem Sushi-Restaurant in Tokio, in Ginza, ein 2-Sterne-Sushi-Restaurant, das Kanesaka. Genau, der hat jetzt heute noch 1 Stern. Und dort durfte ich direkt, also hinten mit dem in dem Kabuff stehen und durfte dann auch abends neben dem Chef stehen und ihm wirklich so wörtlich über die Schultern gucken. Und das war schon eine große Ehre. Ja, weil die wussten auch gar nichts mit mir anzufangen. Also die haben auch nie irgendwie einen Ausländer in der Küche gehabt und die wussten auch nicht so, wohin mit mir. Aber haben einfach gesagt, okay, wir lassen uns da einfach mal drauf ein und machen das mit.
Das ist schon so richtig Religion, Sushi-mäßig.
Ja, da, genau. Das war auch, also ich habe die Haare auch kahl rasiert. Und dann hat man hier die Kutte an, die arbeiten ja auch eher so ein bisschen wie die Mönche, nicht wie Köche. Und dann auch 16 Stunden am Tag und jeden Tag, also kein Tag frei. Und dann hat man, wenn es mal irgendwie geht, mal einen Abend irgendwie frei. Und es war halt auch so, du kommst da nicht rein und dann kannst du gleich den Fisch filetieren, sondern da kriegst du erstmal einen Lappen in die Hand und dann wird erstmal auf allen Vieren Treppe runtergeschrubbt und der ganze Sushi-Reis zum Boden gekratzt und so. Das habe ich halt natürlich auch alles mitgemacht. Das ist eben auch so, wenn du gerade Anfang 20 bist, dann kannst du das machen. Wenn später machst du das nicht mehr, da kann man sich auch nicht mehr so richtig bücken. Ja. Aber das habe ich halt gesagt, okay, ich mache einfach alles mit und ich wurde einfach extrem gut aufgenommen und ich wurde da wirklich wie ein Kaiser von denen behandelt. Das ist halt einfach dieses Respekt-Ding ist in Japan einfach extremst wichtig. Ja. Und wenn man einfach auch, die sind da so ein bisschen speziell mit dem Japanese Spirit, das darf man auch nicht eben alles in Frage stellen. Ist eben auch so eine Respektsache, wenn man auch so Geschirr. In manchen Restaurants wird es mit der Maschine gemacht, aber in den meisten Restaurants wird das eben auch von Hand abgewaschen. Das ist eben auch ganz wichtig, so ein Respekt. Ja,
ist auch eher so ein Ritual, Sushi zuzubereiten.
Genau.
Und die Sushi-Köche kochen in Anführungszeichen ja auch nur Sushi. Ich glaube, die machen auch, keine Ahnung, 5, 6, 7, 8 Jahre Ausbildung.
Richtig, genau. Deswegen ist das auch so, war das gar nicht vorzustellen, dass die mich da einfach reinlassen, dass ich da irgendeinen Fisch anfasse. Das, also vielleicht mal am Ende durfte man so ein bisschen was schuppen oder so. Aber die haben dann, um mir dann auch Sushi ein bisschen zu zeigen, haben wir dann nachts um 1 ist man dann noch in den Supermarkt, dann hat man da auch noch was, da gibt es auch super Fisch. Ein bisschen Fisch gekauft, dann haben wir dann nachts um 1 noch ein bisschen Sushi-Training und sowas immer gemacht. Nice. Haben wir dann immer so den Deal gemacht, die zeigen mir den Sushi und ich nehme die mit in den Club dann.
Zeige ich dir mal Feier.
Genau, ja. Nee, das war wirklich lustig. Also das war eine super, super coole Zeit. Ja.
Wenn ich an Japan denke, dann denke ich, also gerade was so Süßspeisen betrifft, dann denke ich immer an diese wobbligen Cheesecakes, diese super fluffy oder Mochis, genau. Oder was man halt in den Sushi-Restaurants hier ganz platt bekommt, diese frittierten Reissesambällchen mit einer süßen Füllung.
Ach so. Ja, es gibt da tatsächlich, und da habe ich auch nicht, also in Japan habe ich noch gar nichts mit Patisserie gemacht. Es gibt gerade im Sushi-Restaurant eigentlich gar kein Dessert. Es gibt manchmal so ein süßes Omelette zum Schluss. Mm-hmm. Und sonst, zum Beispiel im Tempura-Restaurant, ich war auch im Tempura-Restaurant, Kondo, auch 2 Sterne, was super interessant, wo man sich denkt, hey cool, 2 Sterne, alles frittiert. Ja. aber halt auf höchstem Niveau, geil. Das war wahnsinnig beeindruckend. Ja. Also Top-Produktqualität, und da wurde halt zum Beispiel eine kleine Paprika oder so im Ganzen durch den Teig gezogen und frittiert, ja. Aber wirklich top. Und dann halt die perfekten Soßen dazu, das war schon super beeindruckend. Und da gab es halt zum Beispiel als Dessert einfach eine Pfirsichecke. Im 2-Sterne-Restaurant ist ja eine Pfirsichecke. So,
aber halt.
Nee, das. Nee, genau, das nicht frittiert. Ja, das war halt. Und das ist halt so ein Pfirsich. Das war halt der geilste Pfirsich, den ich je irgendwie probiert habe. So, das ist halt schon beeindruckend. Das ist eben in der japanischen Küche, und das ist auch das, was ich da gelernt habe, ist dieser Perfektionismus, was das Produkt angeht. Und einfach auch die Reduktion. Ja. Und halt das Wichtige mit Umami, mit dem fünften Geschmackssinn. Das ist halt auch das bei den Japanern. Da geht es nicht darum, dass man halt sehr, sehr viel isst, sondern eher ein bisschen weniger. Aber das muss halt sehr, sehr gut balanciert sein. Das muss alles perfekt geschnitten sein. Und man wird eben satt über den Geschmack und nicht über das Volumen, was man isst. Ja. Und das ist eben auch was, wo ich super viel gelernt habe, gerade in Bezug auf jetzt, dass das Coda und dass das Menü im Coda funktioniert, dass man halt mit Desserts ein ganzes Menü machen kann. Funktioniert auch nur, weil wir halt diesen Umami mit drin haben, also diese Würze, was man sonst eben auch über Fisch und Fleisch hat. Aber dadurch, dass wir jetzt kein Fisch und Fleisch auf dem Teller haben, müssen wir da anders mitarbeiten, genau.
Ja, Umami in Süßspeisen ist auch ein interessantes Thema. So lange kursiert es ja auch noch nicht. Wie kriegst du Umami in deine Desserts?
Na, man könnte theoretisch einfach ein Tütchen Glutamat nehmen und das irgendwo reinmachen, aber das funktioniert nicht so richtig. Es ist eben, ja, eigentlich ist das so total fremd in Süßspeisen. Es gibt aber sonst, wenn man jetzt im Gebäcken, sei es jetzt mit einem Sauerteig oder mit Hefe oder sowas, das generiert eben auch Umami, und da hat man eine gewisse Würze drin. Ansonsten halt über fermentierte Produkte, das heißt auch Joghurt oder eben Frischkäse oder auch ein Mascarpone zum Beispiel schmeckt halt würzig. Das sind so Sachen, es geht auch nicht darum, dass es halt jetzt voll Umami ins Gesicht ist, sondern dass es halt irgendwo so ein bisschen da ist und eine Speise interessant macht. Ja. Und das ist eben auch ein sehr interessantes Konzept, zum Beispiel von einem Tiramisu, der ein bisschen Umami hat, aber das halt sehr ausbalanciert ist, sodass das man gar nicht als das wahrnimmt, aber es schmeckt halt lecker. Und sonst eben im Coda ist so, klar, da treiben wir das auf die Spitze, da arbeiten wir auch mit fermentiertem Shiitake-Pilz oder mal mit gepuffter Schweinehaut, vor allen Dingen mit würzigen Käse. Das brauchen wir eben, ansonsten funktioniert das Menü nicht so richtig. Wir brauchen eben so würzige Komponenten drin. Ja. Ansonsten müsste man, wenn man jetzt nachher ein Dessert-Menü isst, müsste man nachher noch einen Döner essen oder einen Burger oder sowas. Und das wollen wir natürlich extremst vermeiden, weil unser ganzes Konzept natürlich so ganzheitlich funktionieren soll. Genau, und das ist auch das, wo wir haben nicht 1 oder 2 Sterne bekommen, weil wir irgendwelche fancy Desserts machen, sondern weil wir wirklich ein in sich funktionierendes Dinner-Konzept haben. Mhm. Ja.
Das heißt, du musst vorher nicht essen gehen?
Nee, also es sei denn, wir haben zwei Seatings bei uns im Coda. Das erste Seating ist unser Dinner-Menü mit 7 Gängen. Und haben wir das zweite Seating um 22 Uhr, geht das los, wo man dann 4 oder 5 Gänge isst. Und das ist da sollte man vorher was gegessen haben. Das ist so, wenn man jetzt halt schon im anderen Restaurant war oder zu Hause was gegessen hat oder so oder auch irgendwo was Einfaches isst und danach dann zu uns ins Coda kommt, genau. Aber unser Dinnermenü, 7 oder 8 Gänge, da muss man vorher nichts essen, genau.
Aber vor dem Coda warst du ja, in New York warst du ja auch noch.
Richtig, allerdings zu New York hat mit dem Arbeiten nicht so richtig geklappt. Da war ich nur auf einer Schule am CIA, Culinary Institute of America.
Ah, das haben wir schon mal gehört. Ja. Ich erinnere mich. Das habe ich vergessen.
Der Megatarier.
Ja, stimmt.
Ja, ich hatte, muss ich dazu sagen, bin ich sehr, sehr dankbar dafür. Ich hatte sehr viele Stipendien früher bekommen. Aber nicht umsonst, sondern weil ich halt da hart für gekämpft habe und gearbeitet habe. Bekommt man auch heute noch, aber leider sind die wenigsten bereit, einfach sich auch die Mühe zu machen, sich sowas zu organisieren und mit auseinanderzusetzen. Und da New York war, da die Walter und Margarete Müller Stiftung aus Hamburg, die hat mir da einen Aufenthalt am Culinary Institute of America, genau, nice. Finanziert. Genau. Insgesamt 7 Wochen war das eben, also auch mit Flug und Unterkunft und alles. Und dann das Continuing Education, also am Culinary Institute of America, das ist total faszinierend. Gibt es eben bei uns so nicht. Das ist ein Riesencampus. Also wie so ein Paradies für einen jungen Koch. So ein Riesencampus, wo es einfach komplett nur ums Kochen geht. Mit einer Bibliothek, mit mehreren Restaurants, mit einem Shop, wo man alle Küchenutensilien kaufen kann. So das komplette Paradies, der komplette Wahnsinnsspielplatz. Ja. Ja. Aber die haben natürlich nicht so eine Ausbildung wie wir. Und da treffen sich eben alle, die einfach, also da treffen sich Quereinsteiger mit Profis alle zusammen, machen dort auch richtige lange Ausbildungen. So, gut, die gehen jetzt nicht so lange wie bei uns, aber halt dann irgendwie so mal so ein Jahr oder so, auch nur für Baking und Pastry oder eben zum Kochen. Und ich habe da so wochenweise Kurse gemacht. Ja.
Ich weiß noch, ich war auch schon ein paar Mal in New York und einmal habe ich für ein Magazin, das ich hier nicht nennen will, mal so ein paar verrückte Sachen essensmäßig ausprobiert und da war ich auch in einem Laden, die alles frittiert haben auch, aber bestimmt nicht auf 2 Sterne. Die haben halt so Snickers frittiert und diese Erdnuss-Reeses und da gab es sogar eine Pizza, die war doppelt frittiert, also die Pizza war gebacken, dann war die nochmal durch Teig und dann nochmal gebacken. Das war auf jeden Fall crazy. Deshalb wollte ich nochmal fragen, ob du auch in New York warst und ob du da auch frittierte Sachen gegessen hast, aber ich höre schon, bei dir hat sich das auf einem kulinarisch höheren Niveau abgespielt. Ja.
Nee, ich muss sagen, ich war sehr viel unterwegs früher, aber immer nur zum Arbeiten. Ich hab mir nie die Zeit genommen, das irgendwie bereue ich jetzt auch so ein bisschen, auch Japan, ich habe mir nie die Zeit genommen, richtig mir irgendwas anzugucken, sondern ich war immer nur total fokussiert auf das Arbeiten, aufs Kochen. Als ich in Japan war, habe ich gesagt, so, jetzt muss ich, also was ich machen muss, ich muss unbedingt nach Kobe, weil Kobe gibt es das Kobe-Beef. So.
Da bin ich auch unbedingt.
Und dann, ja, aber ich fahre nach Kobe im Zug, aber in Kobe gar nichts, das ist kein Kobe-Beef.
Echt? Das sind nur die Kühe.
Ja, du fragst halt so, wo gibt es jetzt hier Kobe-Beef? War das Kobe-Beef, ja. Aber das ist so, Kobe, also die Präfektur Kobe hat ja das beste Marketing. Es gibt überall, in ganz Japan gibt es Wagyu.
Genau. Also Kobe ist so ein bisschen
das Beste. Die haben halt das beste Marketing. Und deswegen, mittlerweile ist Kobe jetzt nicht mehr so extrem gehypt. Aber das war, als das aufkam, war ja Kobe. Einfach dieser Begriff Kobe war der Inbegriff für gutes Rindfleisch. Ja. Und das ist in Japan, sagen die so, nee, also klar gibt es jetzt aus Kobe Rindfleisch, aber das ist jetzt nicht das Beste, ja.
Ich würde unbedingt gerne mal in so ein Restaurant. Ich habe mir schon so viele Videos davon auf YouTube reingezogen, sitze mal so davor, wo du da an diesem Grill direkt sitzt und die Köche halt mit ihren 2 Metallspachteln alles auf diesem Grill so schön zubereiten, hin und her werfen. Und egal was es ist, auch wenn es nur einfach ein Pilz, aber die machen es dann so nice und dann kommt eine Haube drüber und dann kommt noch das Steak. Ja. Das würde ich auf jeden Fall gerne mal machen. Und da muss ich auch mal.
Ja, das ist eher so, auch Miyazaki, Kagoshima, ist auch eher noch bekannt für das. Für das
aber Kursen, wenn man zum Arbeiten dort ist, ist man immer in einem anderen Modus, das stimmt schon. Ja.
Aber hast du irgendeine Story, die dir so voll im Gedächtnis geblieben ist, wo du dich gern zurückerinnerst, was jetzt kulinarisch deine Japan-Reise betrifft, wo du selbst essen warst, wo du sagst, boah, geil, Leute, da gibt es die besten Ramen oder das Sushi war, abgesehen von dem Shen-Restaurant, jetzt da auch mega geil?
Auf jeden Fall, also ich habe. Ich habe ja auch immer mit den Angestellten aus den Restaurants, ich war insgesamt in 5 Restaurants, ich habe mit den Angestellten in den Restaurants gewohnt und auch wohnen dürfen. So, ich habe zwar auch da ein Stipendium gehabt von der Landesstiftung Baden-Württemberg zum Glück, ansonsten hätte ich das auch nicht machen können. Aber trotzdem habe ich ja keine Kohle gehabt, weil das bisschen, was ich hatte, das habe ich ja noch für einen Flachmann ausgegeben, den ich immer mit dem Club genommen habe. Ansonsten war ich froh, dass ich da irgendwo mit den Angestellten zusammen wohnen konnte. Aber das war auch immer sehr speziell. Aber das war natürlich auch eine Wahnsinnserfahrung, mit denen zusammen zu wohnen. Denn man kann sich vorstellen, wenn jemand 16 Stunden arbeitet und das jeden Tag, dann hat man auch nicht so viel Zeit, sich jetzt irgendwie ein Zuhause schön zu machen oder das auch dementsprechend zu pflegen. Das war schon sehr speziell. Und da war ich eben auch, als ich im Sushi-Restaurant war, am Fischmarkt, hatten wir da das Apartment. Waren wir zu 5 in einer Wohnung und da war unten dran so ein Ramenladen, vielleicht gibt es den, ich weiß nicht genau, wie der heißt, der ist aber auch super bekannt von so YouTube-Videos. Und da bin ich immer hingegangen, der hat immer morgens, also um 2 Uhr morgens hat er immer aufgemacht und dann bis um 12 oder 1 mittags, dann hat er danach zugemacht. Ja, weil am Fischmarkt halt so früh losgeht.
Ach so,
genau, und da arbeiten die halt also um 4 Uhr morgens halt voll Hochbetrieb, ja. Und wenn man da jetzt auch zurückgekommen ist vom Feiern, dann bin ich da immer direkt hin, habe da auch so eine Suppe gegessen. Und das war halt wirklich, war auch was Besonderes so. Aber man muss auch dazu sagen, dass natürlich in solchen Ländern grundsätzlich auch bei dem Streetfood oder sowas schon auch immer Glutamat drin hast. Und ich bin halt so ein ziemlicher Gegner von künstlichem Glutamat. Also natürlich das natürliche Umami ist natürlich super. Jetzt das künstliche Glutamat ist meistens ein bisschen überdosiert. Ja. Mhm. Ist zwar ganz gut, wenn man mal so ein bisschen zu viel getrunken hat oder ein Hangover, dann gibt es einem ein bisschen so eine Kur. Aber gut, das gehört halt da mit dazu. Ja. Aber da so diese Rahmen, das ist schon was ich immer noch so auf der Zunge habe und was ich mir da immer noch so dran erinnert. Ja. Und natürlich einfach der Sushi in Japan. Also ich muss sagen, ich bin lange Zeit, habe ich gesagt, als ich jetzt mal in Japan zurück bin, ich gehe nirgendwo mehr in Europa so Sushi essen, weil es ist einfach das, was wir hier als Sushi kennen, das hat mit japanischem Sushi nicht so viel zu tun. Das ist halt amerikanisiert, so auch die ganzen Rolls und sowas. Es gibt in Japan gibt es halt den Nigiri, wo man eben einen Reis hat, wo der Fisch dann oben drauf ist. Und dann macht das vor allen Dingen diese Vielfalt aus. Das wird auch nicht in Sojasauce ertränkt, das macht ja diese Vielfalt aus an Fischen, was es da alles gibt und an Muscheln, die à la minute immer gerade auf Bestellung halt so roh ausgebrochen wurden, die Muscheln, und dann auf den Reis drauf kamen, hat man noch so drauf geklopft und dann hat sich die Muschel, die war zwar nicht mehr lebendig, aber die hat dann noch gezuckt. So, und der Reis war genau immer temperiert auf Körpertemperatur auf 37 Grad, also der war ja nicht kalt, der Reis.
Boah, ist nicht so warm.
Ja, der Reis muss immer, also der ist ja nicht sehr warm, sondern das ist einfach, dass es Körpertemperatur hat, der Reis, genau. Und der Fisch darf auch nicht eiskalt sein, genau. Und das ist was, das habe ich einfach so noch in Erinnerung. Und da kann ich auch nicht einfach so irgendwo irgendwie Sushi essen. Ja. Und das ist halt schon, und einfach auch diese Vielfalt, die man hat, das macht es halt auch, das macht japanischer Sushi aus. Hat man jetzt natürlich bei uns nicht. Also macht ja auch keinen Sinn, wenn man jetzt jeden Fisch so einfliegt. Ja, genau. Das war schon auch das Besondere in Japan. Ja.
Bevor wir zu unserer ersten Kategorie kommen, wollte ich mal noch erstmal gratulieren, weil du hast eines Jahres, ich habe das Jahr vergessen, aber du hast die World Skill Weltmeisterschaft gewonnen. Was muss man, wie darf ich mir das vorstellen? Ich stelle mir das wie so eine Olympiade so ein bisschen vor.
Ja, genau. Also das war eigentlich interessant, weil mich fragt niemand diesbezüglich.
Endlich!
Ich hänge es auch nicht an die große Glocke, weil das war 2005. Das ist so, also wenn man es gibt ja in allen handwerklichen Berufen, gibt es halt so Meisterschaften mit den Lehrlingen, so auch nach der Ausbildung. Das war auch während der Ausbildung gab es das. Ich habe meine Ausbildung damals in Thüringen gemacht. Also ich komme aus Süddeutschland, aber aus familiären Gründen hat es mich mein Vater nach Thüringen verschlagen. Habe ich dort meine Ausbildung angefangen und habe dann im zweiten Lehrjahr schon bei den Thüringer Jugendmeisterschaften so mitgemacht. Habe dann dort auch den ersten Platz schon gemacht. Und dann habe ich das Jahr drauf wieder gemacht. Und dann ist so, wenn man eben den ersten... Nee, es fängt noch vorher an in der Schule, so Schulmeisterschaft, dann kommt die Landesmeisterschaft, dann kommt die Bundesmeisterschaft, wo man dann aus den Besten aus jedem Bundesland so man gegeneinander kocht. Das ist dann meistens, bekommt man eben so einen Warenkorb vorher, eine Liste, wo alles so dazu dran draufsteht. Und da heißt so 20 Minuten, man hat Zeit, das Menü zu schreiben, jetzt wird gekocht.
Aha.
Das sind so die Regional- oder die Bundesausscheide. Dann kommt auch ein bisschen beim Bundesausscheiden noch ein bisschen Theorie so mit dazu, wo man so ein paar Rechenaufgaben und sowas machen muss. Genau, das sind dann eigentlich alle aus dem dritten Lehrjahr. Genau. Und dann eben, wenn man dann nachher den Bundesausscheid gewonnen hat, was ich dann gewonnen habe, das heißt, ich war Bundesjugendmeister oder sowas. Ja. Und dann bin ich eben zu der Weltmeisterschaft gekommen, das war in Helsinki. Genau, yes. Genau. Das war eine Wahnsinns-Ehre, da eben hinzukommen. Und das war dann schon eine größere Disziplin. Das war das World Skills, das findet, glaube ich, alle zwei Jahre statt, immer irgendwo anders. Das war eben damals in Helsinki. Und das sind dann irgendwie über 20 Berufe, also alle handwerklichen Berufe. Das heißt, die besten Fliesenleger, die besten Friseure, die besten Bäcker, alles. Genau, das ist ein Riesending. Ja. Und das geht dann über 3 Tage. Und dann da musste man eben das war zum Teil so ein Dreigang-Menü, was man kochen muss. Das konnte man vorher halt einstudieren. Dann gab es auch so ein Menü, ich glaube, mit 5 Gängen, wo man auch einen Warenkorb bekommen hat, wo man dann losgelegt hat. Man musste auch eine Patisserie-Disziplin machen, musste eine Torte machen, so eine kalte Platte machen und solche Sachen, genau.
Kalte Platte.
Genau. Und da sitzen da. Also eigentlich wäre es ja voll schlau dann, wenn man irgendwie Leute sucht, die man einstellt, fährt man einfach zur World Skill Meisterschaft und holt einfach die Besten aus jedem Metier.
Genau. Und ich habe auch da intensiv für trainiert. Ich war da damals ein halbes Jahr in Hamburg Genau, und habe da intensiv für trainiert. Meinen Teil kann man eben vorher auch trainieren. Überhaupt das Wettbewerbskochen, so kann man halt trainieren, voll auf Zeit zu arbeiten. Und das ist auch wahnsinnig wichtig. Leider machen das heute viel zu wenig, auch junge Köche, dass sie die Lust haben, sich so in Kochwettbewerben zu messen. Aber das schult einfach extrem, so was Zeitmanagement und Qualitätsbewusstsein angeht. Da stößt man, und das ist auch wichtig, dass man da mal richtig so an seine Grenzen stößt und weiß, okay, was kann ich innerhalb von 3 oder 5 Stunden auch so schaffen.
Genau. Und dann hast du dann deine Kollegen dir blind Warenkörbe zusammenstellen lassen und gesagt, okay, jetzt koch für mich. So auf die Tour hast du so geübt auch ein bisschen.
Ja, also man hat halt, also ein Teil war ja schon vorgegeben, so was auch alle gleich machen mussten. Mhm. Und genau, und dann hat man einfach auch so zum Beispiel das Warenkörbe von den Jahren davor oder sowas einfach,
so, ja.
Einfach gemacht, genau, ja. Nice. Halt viel zu Probe kochen. Aber das hat sich halt ausgezahlt. Und so hatte ich dann eben, da habe ich dann eben Goldmedaille bekommen für die als Koch und sogar auch, genau, ich habe 2 bekommen und sogar als bester Deutscher. Also von den ganzen Berufen hatte ich noch die meiste Punktzahl. Der Koch die meiste Punktzahl, genau, ja. Ja. Genau. Hört sich an wie so ein Streber. Ich bin kein Streber. Ich war früher wirklich Katastrophe in der Schule und habe erst so den Ehrgeiz entwickelt, als ich meine Kochausbildung angefangen habe. Da habe ich dann erst so gemerkt, so jawohl, jetzt habe ich was gefunden, was ich verstehe, was mir Spaß macht.
Das haben wir schon öfter gehört.
Genau. Ja, und das hat, also gerade dieses Wettbewerbskochen ist halt so, ja, das schult ungemein. Und mir hat das halt extrem viel gebracht, weil es hat mir die Türen geöffnet, was eben so gerade Stipendien angeht, weil ich habe halt auch keine Kohle so gehabt und aber auch jedes Geld tatsächlich für Essen und Trinken damals schon immer ausgegeben, das hat sich auch bis heute nicht viel geändert. und dann hatte ich eben die Möglichkeit, und so habe ich, genau, durch diese Goldmedaille habe ich dann zum Beispiel eben von der Walter-Margarete-Müller-Stiftung in Hamburg dieses Stipendium bekommen, konnte dann in die USA gehen. Und dann kam einfach habe ich gemerkt, okay, es gibt da noch ein Stipendium und da noch, und dann habe ich das eben auch bekommen. Ja. So war ich auch in Paris damals, das war auch 2009 oder 2010, damals hatte Alain Ducasse noch außerhalb von Paris in Argenteuil so eine ganz kleine Kochschule. Mittlerweile hatte damals schon ein großes Imperium, aber mittlerweile ist er wahnsinnig groß, sein Restaurant-Imperium und seine Kochschule auch, die hat aber damals eine ganz, ganz kleine Kochschule. Und da habe ich eben auch, das war auch ein Preis vom Alfred Brenner Preis war das, den ich bekommen habe. Ich weiß nicht genau, welches Jahr das war, das muss auch so 2010 rum gewesen sein, vom Brenners Parkhotel in Baden-Baden. Hatte da einen Preis und konnte somit da zu Alain Ducasse an die Schule gehen.
Wow.
Das sind eben so Sachen, die mich wahnsinnig bereichert haben und auch wahnsinnig motiviert haben. Und da lernt man eben, gerade wenn man auch auf so Schulen geht, einfach nochmal was ganz anderes und halt sehr intensiv in kurzer Zeit.
Vor allem auch die Leute, die man dann um sich rum hat, genau, sind halt genauso auf demselben Film wie man selber halt. Das ist natürlich, fand ich auch immer cool, wenn man dann irgendwo mal hinkommt, wo alle so verrückt sind, wie man selber gefühlt, dann fühlt man sich meistens immer direkt wohl.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Aber Zeitmanagement ist so ein gutes Stichwort für die Kategorie, die jetzt kommt.
Genau, weil wir wollen auch was von dir. Kein Stipendium, sondern Antworten. Und zwar heißt die Kategorie Schnellkochtopf. Schnellkochtopf. Und wir haben jeweils 5 Entweder-Oder-Fragen und okay. Wir freuen uns auf deine Antwort.
Ja.
Und wie immer... Ladies first.
Barcelona oder Tokio?
Nacheinander.
Weiße oder dunkle Schokolade?
Dunkle, definitiv. Also gar keine weiße, ja.
Kuchen oder Torte?
Torte dann.
Ja. Nutella mit oder ohne Butter?
Kein Nutella, ja.
Kakao oder Kaffeebohnen?
Ist gemein, ne? Also tatsächlich Kakao. Also ich möchte auf beides nicht verzichten, aber mit Kakao kann ich doch mehr machen, ja. Ja.
Sorbet oder Milcheis?
Sorbet, ja, ja.
Ramen oder Sushi?
Ich würde auch sagen, in der Reihenfolge, ja.
Milch oder Hafermilch?
Tatsächlich, also wenig dafür und dafür Milch, ja.
Schokolade oder Gummibärchen?
Schokolade, ja.
Okay, and last but not least, Schweiz oder Japan?
In Japan, ja.
Sehr gut. Du hast überstanden. generell, einfach weil Nutella aus so schlimmen Sachen besteht, würdest, wenn ich dir jetzt nur noch eine bio-zertifizierte Schokocreme geben würde, dann mit oder ohne Butter auf dem Brot?
Gar, also ich mag das Konzept nicht unbedingt, das aus. Also ich muss sagen, dadurch, ich habe halt sehr viel mit Süßem zu tun, deswegen komme ich niemals auf die Idee, sowas zu essen.
Das ist eine gute Erklärung.
Aber die Kakaobohnen sind.
Ja, lieber Wurst.
Ja, guter Mann.
Aber die Kakaobohne ist ein guter Aufhänger, denn ich habe gelesen, ihr macht, wenn es richtig ist, Schokolade selbst. Also ihr habt Kakaobohnen und die verarbeitet ihr dann.
Genau, genau, genau. Also der Grund ist eigentlich ganz simpel, weil wir haben tatsächlich, als wir angefangen haben, war das nicht so, dass wir sofort gesagt haben, so jetzt gibt es hier keinen weißen Zucker. Das hat sich einfach so entwickelt, weil wir immer gemerkt haben, okay, wenn wir dem Gast ein, sogar am Anfang konnte man, wo wir noch eine Dessertbar waren, konnte man ins Koda rein und konnte ein Dessert essen und ein Glas Wasser dazu trinken. Das Problem war, das haben die Gäste auch gemacht. Also ein Dessert bestellt, sich das geteilt und das kostenlos Wasser zugetrunken. Da haben wir gemerkt, okay, schwierig, ja. Dann haben wir gedacht, okay, wir müssen irgendwie gucken, dass wir ein bisschen mehr verkaufen. Hat sich doch irgendwann, haben wir gesagt, so jetzt gibt's halt auch nur noch fixes Menü, zumindest im ersten Seating. Und damit isst man ja mehr und damit isst man auch mehr Süßes und damit isst man mehr Zucker. Und dann haben wir gesagt, wir können jetzt ja auch keinen vergiften. Das ist ja auch nicht so cool. Ein bisschen gehört ja auch Verantwortung mit dazu. Deswegen machen wir uns jetzt mal ein bisschen Gedanken über den Zucker. Sowieso Zucker reduziert habe ich schon immer gemacht. Aber jetzt nutzen wir einfach keinen weißen Zucker. Und dass man da ein bisschen mehr den Fokus drauf hat, nehmen wir halt. Klar nehmen wir auch Muscovado-Zucker oder Honig oder Ahornsirup, solche Sachen. Oder auch die Eigensüße aus den Früchte, Gemüse. Aber wenn man halt dann da so drauf fokussiert ist und dann nachher Schokolade kauft, wo nachher weißer Zucker drin ist, dann funktioniert das ja nicht. Das ist genauso wie bei uns in der Bar auch keine gekauften Liköre verwenden, wo jetzt halt schon Zucker drin ist. Genau. Das ist vor allen Dingen, wenn mir im Kopf geht, funktioniert das gar nicht. Das wäre dann ja auch irgendwie so ein bisschen schizophren, ja, wenn man auf der einen Seite sagt, okay, jetzt will ich ja alles perfekt haben ohne Zucker und dann nimmt man jetzt eine Schokolade, wo Zucker drin ist. Ja.
Absolut.
Deswegen haben wir gesagt, wir müssen, wenn es das jetzt nicht gibt, Schokolade ohne weißen Zucker, es gibt Schokolade mit braunem Zucker oder sowas oder auch vielleicht ein, zwei Hersteller mit einer Sorte oder sowas, die auch mit Muscovado-Zucker das machen, aber wir wollen das halt selber machen. Auch einfach, weil wir diesen Produktfokus so auf die Spitze treiben wollen. Das ist auch das, was mich so inspiriert hat in Japan, dass man das einfach wirklich so auch auf die Spitze treibt. Und das will ich damit nicht sagen, dass das alle so machen müssen, aber wir wollen halt die Schokolade, die wir verarbeiten für jetzt auch Pralinen oder für ein Dessert, wollen wir halt selber herstellen. Das ist genauso, wenn man jetzt in der Küche eben auch eine Kartoffelsuppe macht oder ein Kartoffelpüree, dann will man auch nicht einen Beutel nehmen, wo jetzt die Kartoffeln drin sind und wo schon Butter dran ist oder sowas, sondern man will das rohe Produkt nehmen. Und so wollen wir eben auch keine frische Kakaoschote, aber eben die fermentierten Kakaobohnen nehmen und die so rösten, wie wir Bock drauf haben, dass wir einfach den Bezug zum Produkt haben und danach unsere Schokolade machen. Und es ist eben so, ich bin da ein absoluter Nerd und bin da halt ziemlich drin. Das heißt, ich will eben, wenn ich jetzt einen Schokoladenmus mache oder ein Schokoladendessert oder ein Eis oder sowas, will ich nicht eine Schokolade verwenden, wo jetzt schon Kakaobutter drin ist, weil da ist schon zusätzlich Fett drin. Ich will ja Kakao haben und nicht was, wo jetzt auch noch Fett drin ist und Zucker. Das Fett ist halt drin, damit die Schokolade einen Schmelz hat. Aber jetzt in einem Eis, dann brauche ich nicht den Schmelz von dem Fett, sondern der Schmelz von dem Eis. Ja. Das heißt, man muss da auch ein bisschen differenzieren, ob man jetzt eine Praline macht und eine Tafel, wo auch ein Knack oder die Konsistenz da sein muss oder ob man es eben weiterverarbeitet. Ja. Und so wollen wir halt mit der 100%igen Kakaomasse die weiterverarbeiten. Ja. Und so nennen wir das, wie man das eben sonst nennt, wenn man jetzt Tafeln macht oder wenn jetzt ein Schokoladier eben Schokolade herstellt, nennt er das Bean to Bar und wir nennen das eben Bean to Plate. Genau.
Geil.
So, auch für eine Bohne zum Schokoladendessert. Ja. Und das ist eben auch das, was ich vorher schon meinte. Wir haben eben auch nicht ein, zwei Sterne bekommen, weil wir irgendwelche fancy Sachen machen, sondern weil wir einfach sehr produktfokussiert arbeiten und da einfach das auch kontrollieren und sehr extreme Gedanken drüber machen und da auch sehr, sehr aufwendig arbeiten.
Kannst du nochmal den Unterschied zwischen dem Konzept von der Dessertbar und dem Dessertrestaurant erklären?
Also am einfachsten versteht man es, wenn man die Rechnung sieht. am Ende. Nee, also tatsächlich, Dessertbar war eben so, dass man zu uns kommt und man kann halt ein Dessert essen, man kann halt was trinken. Wir haben grundsätzlich da auch schon am Anfang gehabt, Dessert in Kombination mit Cocktail. Aber halt so komplett unkompliziert. Man kann so jederzeit reinkommen, es ist nichts vorgeschrieben. Man kann sich was teilen, man kann was alleine essen, man kann zwei Gänge essen, drei Gänge oder auch einzelnes Dessert. So, das war erstmal am Anfang die Idee. Wir wussten ja nicht genau so, was können wir machen, wo kann die Reise hingehen. Ich habe da angefangen, genau vor 5,5 Jahren, mit meinem Geschäftspartner Oliver Bischoff. Und da haben wir angefangen, okay, wir müssen einfach mal so loslegen. Und jetzt, was wir unter dem Restaurant verstehen, Restaurant ist halt was, wo man essen kann, also wo man richtig ein Dinnermenü isst. Und das ist eben auch so der Unterschied, ist ja, kann man eben ein, zwei Speisen haben, man kann auch so viel essen, dass man satt wird. Aber jetzt ist halt wirklich das Konzept, es gibt kein à la carte, sondern es gibt fixes Menü, 7 Gänge und im zweiten Seating oder 7 oder 8, wir gehen jetzt auf 8 Gänge und im zweiten Seating gibt es dann eben 4 oder 5 Gänge. Mhm. Genau.
Wie kann ich mir ein Dessertgang bei euch vorstellen? Das fragen sich jetzt bestimmt ganz viele ZuhörerInnen, die sagen, ja, wenn der kein Kuchen, keine Torte, kein Panna Cotta macht, was gibt's denn da zu essen?
Mhm. Also es gibt natürlich, wir lassen uns einfach sehr inspirieren von Dessert und Süßspeisen. Zum Beispiel bei uns starten wir mit einem kleinen Gummibär. Den machen wir, aber eben, damit zeigen wir auch schon so ein bisschen, wie der Stil bei uns ist. Das heißt, wir haben eben gemerkt, wie man so rote Beete oder überhaupt Wurzelgemüse kocht und trocknet. Also wenn man das so richtig weich kocht und dann trocknet, dann gibt das so eine Konsistenz wie so ein Pâté Fruit, wie so Gelee-artig. Und dann haben wir gedacht, okay, dann geben wir dem auch die Form von einem Gummibär. Und so haben wir einen kleinen Gummibär, den es vorneweg gibt, der aber nicht mit Gelee gemacht ist oder Gelatine, sondern nur so mit dem ganzen Gemüse. Das ist jetzt, wir treiben es bei uns auf die Spitze. Das ist nicht so, dass man das jetzt irgendwo auf die Masse produzieren kann. Das ist ja nicht machbar. So, und mit den, und die Abschnitte von der roten Beete, die kochen wir eben zum Saft ein. Und dann ist dieser kleine Gummibär dann so richtig konzentriert und auch süß eben durch die rote Beete. Ja. Genau. Und das ist halt so zum Beispiel, wo man sehr gut sieht, so ein bisschen, was wir machen. Dann gibt es auch grundsätzlich, das erste Dessert ist immer so ein bisschen was fruchtig, süßes, frisches, wo wir halt auch manchmal ein bisschen mit Gemüse arbeiten. Jetzt aktuell haben wir gerade noch Karotte, wo wir eben den Karottensaft einreduzieren und haben dann so einen Karottensirup, mit dem wir ein Eis machen. Da gibt es ja so auch eine Joghurtmousse dazu und ein bisschen Ingwer und so Limettenkaviar, genau. Schon alles von den Geschmäckern orientieren wir uns oft auch an klassischen Desserts. Dann gibt es eben auch immer was, ein, zwei Gänge mit Käse, die dann auch sehr würzig so sind. Genau. Was, das ist eben auch wichtig, wir brauchen so das Umami drin, weil alles nur so süß geht nicht. Ja. Genau. Haben wir zum Beispiel, das ist auch so ein Klassiker, den haben wir schon eine Weile im Menü drin, ist so eine Raclette-Waffel. Also eine Waffel, die wir ganz, ganz, ganz luftig leicht machen, mit Maismehl ist die gemacht. Die ist auch, wir machen auch bei uns alles, damit es ein bisschen bekömmlicher ist, glutenfrei. Und innen drin ist dann so ein schöner, richtig kräftig gereifter Raclette-Käse.
Ich komme.
Aus Heumilch, so 6 Monate gereift, haben wir von einem kleinen Produzenten, beziehen wir hier von Peppi, deiner Käseladen hier bei uns in Neukölln. Nice. Ja. Das haben wir da so reingebacken, das ist halt luftig leicht. Also da eigentlich, so schnell kannst du gar nicht gucken, wie das Ding schon gegessen ist. Und dann gibt es auf dem Teller so ein bisschen Joghurt dazu und getrockneter Kimchi. Genau. Mhm. Ja. Das ist eben zum Beispiel jetzt eigentlich gar nicht süß. Optisch ist das erstmal komplett Waffel, so sieht das erstmal aus wie eine richtige Waffel. Und ist dann eben, und das ist halt was, wo wir uns da eben auch einfach davon inspirieren lassen. Am Ende hat dieser Gang mit Dessert nicht so viel zu tun. Außer halt so, dass man auch in der französischen Küche eben Dessert und Käse so gleichstellt. Ja. Genau.
Und habt ihr das mit dem Menükonzept auch ein bisschen gemacht, um dem Gast sozusagen die ganze Welt des Desserts zeigen zu können? Weil wenn ich jetzt da alleine reinkomme und sage, boah, ja geil, ich esse ein Eis, dann ja. Habe ich jetzt wahrscheinlich
ja.
Nicht.
Ja, also natürlich ein Grund ist klar, wir müssen auch wirtschaftlich arbeiten. Deswegen müssen wir wissen, okay, wenn wir sonst so viele Gäste haben, dann machen wir mit dem Menü, jeder hat das Menü, diesen Umsatz so, dass wir kalkulieren können. Weil wir sind einfach auch, wir haben ja keinen Sponsor, wir müssen ja trotzdem Geld verdienen. Und ansonsten, was wir gemerkt haben, oder sehr schnell gelernt haben mit diesem Konzept, ist, sobald der Gast irgendwas auswählen kann, geht's schief. Weil es ist halt eine Art von Speise, wo jetzt keiner weiß, wie das sein kann, was er jetzt machen soll. Soll er jetzt zum Beispiel ganz am Anfang konnte man wählen, man konnte jetzt sich eine Kombi zusammenstellen aus verschiedenen Gängen. Aber nachher funktioniert es nicht und passt nicht und macht nachher keinen Sinn, auch wenn man selber irgendwie gedrängt dazu wählt. Das ist erstmal überfordernd für den Gast und nachher funktioniert es auch nicht. Ja.
Da wollte ich auch gerade fragen, was gibt es denn für Drink-Pairings bei einem Dessert-Menü?
Genau, das ist so was, was wir von Anfang an uns irgendwie überlegt haben. Ich weiß auch nicht mehr genau, wo das herkommt. Also davor habe ich ja im Restaurant Lawine aus Osnabrück gearbeitet. Bei Thomas Bühner, was auch ein 3-Sterne-Restaurant war, wo ich 6 Jahre als Chef-Patissier gearbeitet habe. Da habe ich schon so ein bisschen angefangen, Desserts mit Cocktails zu verbinden, weil ich einfach gedacht habe, das ist eigentlich die perfekte Kombination. Also ich finde Cocktails, also Alkohol passt überall dazu, aber jetzt gerade Cocktails, die so auch so ein bisschen, ja meistens auch ein bisschen süßlich sind und ein bisschen stark vom Alkohol sind, müssen ja ein bisschen abgepuffert werden. Jetzt, klar, kann man irgendwo auch eine Negroni zu einem Steak trinken, aber da passt jetzt eher ein Wein. Aber jetzt bei Desserts passt halt auch ein bisschen mehr Alkohol und halt so ein bisschen ein komplexer Drink mit ein bisschen mehr Süße, Säure, ein bisschen Bitterkeit und sowas sehr gut dazu. Und das haben wir von Anfang an auch gemacht. Das heißt, wir haben zu jedem Dessert einen abgestimmten Drink kreiert. Das war ganz am Anfang, waren das noch 50 Milliliter, haben wir die immer ein bisschen mehr reduziert. Jetzt sind wir bei 20 Milliliter. Schau's. Auch weil, diese Cocktails, das, wir nennen es auch nicht Cocktails, wir nennen es Pairing Drinks, weil das jetzt genau, was die Definition von Cocktail ist, das nicht von einem Cocktail entspricht. Weil manchmal sind es 5 Zutaten, manchmal sind es auch nur 2. Es ist eben ein Drink, der ganz genau auf die Speise abgestimmt ist und vom Alkoholgehalt um die 13% hat. Also auch sehr leicht, ja. Weil wir wollen eben, dass man auch nebenbei noch Wein trinken kann. Dass wenn man jetzt, der Pairing Drink ist für das Dessert da und zwischen den Gängen, dass man da nicht austrocknet oder nicht dehydriert, kann man da noch aus unserer Weinkarte, wo wir jetzt mittlerweile auch bei 250 Positionen sind, kann man da sich auch noch was zu trinken aus der Weinkarte aussuchen. Genau, da haben wir so einen Fokus auf Sake, Rieslinge und Schaumwein. Genau.
Eiswein, gibt es auch Eiswein?
Eiswein gibt es auch, genau. Wobei, das ist natürlich, wenn man jetzt so das ganze Menü ein bisschen süßlich isst, dann will man nicht noch sehr süß dazu trinken. Stimmt. Aber was halt sehr, sehr gut, wir haben eine sehr, sehr große Kabinettkarte.
Gott, ey, wie sehr gut ist, ja. Ich muss da halt einfach hin.
Und da auch viele, viele gereifte Weine, was super ist, genau. Das ist auch bei uns speziell große Champagner-Auswahl, auch bei den Weinen und so, ist alles halt kleine Produzenten, keine großen Marken und so, genau.
Die Philosophie gefällt mir immer mehr. Ja,
weil das soll halt auch so, das ist für mich auch so, das muss auch sich so ein bisschen in der Küche wieder widerspiegeln. Da will ich jetzt nicht die großen Konzerne da auf der Weinkarte haben. Genau. Aber auf jeden Fall ist das eben auch so gemacht, dass man einfach nebenbei noch was trinken kann. Ja. Genau, ja.
Bevor wir jetzt zu unserer nächsten Kategorie kommen, habe ich mir sagen lassen, du hast auch Geschenke dabei.
Genau, richtig. Genau. Nicht ganz so viel wie der Weihnachtsmann sonst.
Das ist okay.
Aber eben das, ich dachte einfach, das Thema Schokolade wird bestimmt angesprochen, deswegen bringe ich euch noch unsere Schokolade mit.
Ja, perfekt.
Genau. Das ist, wie das sich gehört, eine große Verpackung, wenig drin. Ne? Das ist
mega.
Das ist eben unsere Tafelschokolade, die wir bei uns machen. Einfach, wir produzieren zum einen einfach eine 100%ige Kakaomasse jetzt für die Desserts. Und das ist aber jetzt eine Tafelschokolade, die wir machen, auch wo wir unsere Pralinen damit machen, die wir bei uns. Wir verkaufen leider so eigentlich nichts nach außen, außer diese Tafelschokolade. Die kann man bei uns auch im Restaurant kaufen oder sonst auch in dem Shop vom Nobelhart und Schmutzig, der Shop hausgemacht ist, genau. Da kann man auch online unsere Tafelschokolade, nebst vielen anderen tollen Sachen, nicht von uns, aber von anderen Produzenten und natürlich vom Nobelhart und Schmutzig selbst, kann man das sehr gut online auch.
Sehr cool. Ja.
Und da bei der Schokolade geht es uns halt darum, ich wollte einfach eine Schokolade machen, die nicht so glatt gebügelt schmeckt wie eine Industrieschokolade, die ein bisschen Charakter hat und wo wir halt ganz genau wissen, was drin ist. Und da sind Kakaobohnen und von dem Zucker und von der Kakaobutter, hier ist auch eben ein bisschen Kakaobutter drin, was man braucht, wenn man die Schokolade pur isst, auch für den Schmelz. Genau.
Wir machen
eben bei uns auch, wir haben dann, als wir angefangen haben, Schokolade zu machen, haben wir dann auch gesagt, okay, eigentlich können wir keine Milchschokolade machen und wir können auch keine weiße Schokolade machen, weil da halt industrielles Milchpulver drin ist. Und das passt bei uns nicht ins Konzept. Und dann haben wir jetzt gesagt, Mensch, wir wollen aber unbedingt...
Curly kämpft gerade mit der Verpackung.
Das, links, auf der anderen Seite ist ein Magnet, ja.
Genau. Ah, ich finde es so blöd. Ja.
Genau, wir wollen das aber unbedingt machen und dann haben wir angefangen und haben... vom Hof Stolze Kuh aus Brandenburg haben wir Milchpulver selber gemacht. Aber nicht Milch kann man nicht einfach so trocknen. Das heißt, wir haben den Quark genommen, den getrocknet und machen dann damit sozusagen unser Quark oder Milchpulver und machen damit eben auch eine Milchschokolade. Genau. Aber richtig, ich habe eben gefunden, du ernährst dich vegan, genau. Aber die Schokolade ist auf jeden Fall, die ist ohne Milchpulver.
Ich habe schon gesehen. Geil.
Fritz freut sich, genau. Sie strahlt.
Und das ist, hier ist so, dass das Konzept, man soll nicht auf einmal eine ganze Tafel essen, sondern man soll ein Stück essen, das Stück zergehen lassen. Und das soll halt Charakter haben. Muss nicht krass Ecke und Kante haben, aber natürlich schmeckt das jetzt nicht so glatt gebügelt wie eine Industrieschokolade.
Ja. Sieht richtig edel aus. Ja.
Und wir haben das eben uns da hier für 76% Kakao entschieden. Dass da eben die Balance stimmt. Das ist kräftig, auch ein bisschen bitter, aber ausgewogen mit der Süße. Und ich mag das halt immer nicht, wenn man eine Industrieschokolade hat und hinterher der Abgang ist dann so extrem süß, wenn es dann so extrem süß im Hals brennt. Genau.
Wie kann ich mir vorstellen, mit unserer Steinwalze im Koda selbst hergestellt? Das heißt, ihr malt damit die...
Ja, aber die Steinwalze, die läuft elektrisch halt über Nacht. Ja, genau. Aber das ist ganz, ganz simpel auch. Das ist eigentlich so ein Dosa-Grinder, wo sonst in Indien auch so halt so Linsen über Nacht gemahlen werden, um dann hier so einen Dosa-Teig draus zu machen. Genau.
Ja. Ich bin voll
gespannt. Wir haben das ganz am Anfang tatsächlich auch mit dem Mixer gemacht. Ich will jetzt keine Werbung machen, aber mit dem Mixer, der auch hier bekannt ist für Staubsauger, der halt richtig Power hat. Mit dem haben wir das anfangs gedacht, das muss doch gehen. Wir schmeißen das einmal da rein, lassen das 10 Minuten laufen, dann brennt der fast zwar durch, aber man hat da eine ganz feine Masse. Ja. Und damit haben wir angefangen und Schokoladenmus gemacht. Ja. Und wir machen eben hauptsächlich jetzt gerade Schokoladenmus, Schokoladencreme, solche Sachen und so unsere Pralinen auch, ja. Und da halt mit dem Fokus auf den Geschmack von der Kakaobohne eben. Ja. Genau.
Auf jeden Fall Props an Rainer, der die Schokolade gemacht hat.
Genau. Steht hinten drauf, genau.
Richtig intens, richtig stabiler Kakao-Geschmack. Kann man echt nicht vergleichen mit einer normalen Tafelschokolade, sag ich mal.
Sehr geil.
Genau. Man kann die leere Packung dann auch mitbringen und sich wieder auffüllen lassen bei uns.
Ich mache danach eine normale
Refill. Sehr cool.
Während ich hier die Schokolade verspeise, hat Britt, glaube ich, noch eine Challenge für dich.
Oh. Unsere nächste Kategorie heißt Allerlei aus Kühlhaus 3.
Mhm. Allerlei aus Kühlhaus 3.
Ich stell dir vor, ich komme heute Abend nach den 2 Podcast-Folgen nach Hause und gucke in meinen Kühlschrank. Dort finde ich noch ein paar Petersilienwurzeln, ein Päckchen Seidentofu und frischen Koriander.
Okay.
Und daraus muss ich mir was zaubern. Du hast Glück, weil heute sind wir in meiner Küche und da gibt es ziemlich viel, was du sonst noch so benutzen kannst. Also Mehl, 10.000 Gewürze, was so in der Küche auch vorhanden ist. Und wir wollen von dir wissen, was ich mir heute Abend aus den 3 Zutaten zaubern kann.
Okay, also du möchtest das direkt heute Abend schon essen. Also nicht erst morgen. Ja. Das heißt, es muss schnell gehen. Also soll ja ein Dessert sein, sicherlich. Ja. Also tatsächlich, natürlich ist das immer so, Dessert ist nicht so einfach schnell gemacht. Das ist eben auch so, dass das Problem, was so ein Dessert mit sich bringt, man erwartet halt immer, dass das ganz schnell gemacht ist. Muss natürlich auch zu Hause, macht es ja keinen Sinn, wenn man da 2 Tage für braucht. Ja. Warst du in der Eismaschine?
Nein.
Ach so.
Aber im Buch liegt noch Schnee. Ich kann es über Nacht rausstellen.
Und Entsafter?
Nee, ich habe den coolen Mixer, von dem du gerade gesprochen hast. Und einen Nussbeutel.
Ja, und so ein Sahnesiphon zum Aufschäumen hier. Kann ich meinen mitbringen?
Ja. Hast du dich gerade selbst eingeladen?
was ich sehr gerne mache, ist mit Tofu eben so ein geschäumter Tofu. Mhm. Was gut funktioniert, wir machen da ein bisschen Agar dran, auch so ein bisschen Honig und dann kommt das mit ein bisschen Kokosmilch in den Sahne. Im Bläser hier, wo man sonst so Sahne aufschäumt. Ja. Und damit kann man halt einen richtig schönen, fluffigen. Und auch gerade wenn du ja eben dich vegan ernährst, kann man damit halt eine richtig schöne, fluffige Mousse machen.
Siphon heißen die Dinger, genau, ne? Das ist immer super irritierend, weil bei Siphon denkt man ins Badezimmer.
Wenn man eben easy sagt, dann versteht das jeder. Aber das ist ja ein bisschen, ich weiß nicht, ob wir hier Werbung machen dürfen. Genau. Auf jeden Fall kann man damit so eine sehr gute Mousse machen und die damit aufschäumen. Auch eben, dass der Vorteil von diesem Gerät oder von diesem Siphon ist halt, man braucht keine Gelatine. Und das ist auch gerade, wenn man jetzt sich vegan ernährt, dann ist man auch keine Gelatine, genau. Wir arbeiten bei uns auch grundsätzlich keine Gelatine, haben aber auch schon eben dann gesagt, okay, wir wollen aber vielleicht mit Gelatine arbeiten, aber wir machen die wir eben selber und haben hier Schweinefüße vom Potsdamer Sauenhain ausgekocht und damit, aber das ist jetzt eine andere Geschichte. Bei dir bleiben wir jetzt bei vegan. Ja, wir machen bei uns auch sehr viel vegan, leider nicht das ganze Menü, weil das zu komplex ist, aber wir haben ein Drittel von dem ganzen Menü ist tatsächlich vegan, einfach damit es auch bekömmlicher ist. Genau. Aber jetzt zurück zu genau Tofu, würden wir so einen geschäumten Tofu damit machen. Das geht eben gerade mit Seidentofu sehr gut. Jetzt bei so einem festen Tofu müsste man ein bisschen mehr Flüssigkeit noch zugeben. Und was war das? Koriander noch, genau. Genau, Koriander. Mit Koriander kann man sehr spannend ein Korianderöl machen. Ja. Das heißt, man gibt den Koriander mit neutralen Ölen, idealerweise Traubenkernöl, in den besagten Hochleistungsmixer rein und mixt das bei 60 Grad. Und dann sollte aber viel Koriander sein und nicht zu viel Öl. Und dann wird das Öl richtig schön grün. Dann passiert man das durch so ein feines Sieb ab und hat dann richtig schönes Korianderöl. Das sollte man ein bisschen schnell runterkühlen. Und dann ist das richtig schön grasgrün. Und die Petersilienwurzel, die sollten wir am besten entsaften, ja. Weil da kommt so eine richtige, wie so eine, also es gibt so, gibt ja unterschiedliche Entsafter, es gibt so, das ist jetzt too much, was ich erzähle, aber es gibt halt so Zentrifugenentsafter. Wenn man es damit entsaftet, kommt halt Luft rein und wird das ein bisschen braun, aber wenn man so Entsafter
Slow haben, Juicer.
Richtig, genau sowas, dann oxidiert das nicht so, dann bleibt es auch richtig schön weiß und dann kommt da eine richtige cremige, fast wie eine Sahne vorne raus von dem Saft. Das ist richtig süß. Ja. Ja. Also das ist richtig wie so eine süße Sahne, die da rauskommt. Schmeckt natürlich nach Petersilienwurzel, klar. Aber wenn wir jetzt gerade mit diesem Saft, was vorne rauskommt von der Petersilienwurzel und dem Korianderöl, können wir wie so eine Vinaigrette machen. Und das dann in Kombination mit dem geschäumten Seidentofu. Genau, ja. Ja. Wir müssen das dann aber noch ein bisschen süßen. Also die Petersilienwurzel, die Soße hat schon ein bisschen Süße, Seidentofu, da muss ein bisschen Honig dran. Und dann sollte aber auch, dass das dann ein bisschen komplex ist, noch ein bisschen Säure zu. Zum Beispiel mit ein bisschen Limette, wenn du das eben noch zu Hause hast.
Ja, so eine halbe liegt auf
genau.
Alle Fälle rum.
Und diese Limettensaft noch ein bisschen zu dem Petersilienwurzelsaft mit rein. Genau. Das ist jetzt mit Sicherheit kein Dessert, was, wenn man jetzt hier eine Heißhunger hat auf Süßes, aber gerade nach einem Menü, wenn man eben ein bisschen was Komplexes, Interessantes möchte, ist das sehr
mega.
Spannend. Ja.
Klingt
ja.
Voll.
Vor allen Dingen, und vor allen Dingen dieses Korianderöl ist halt so richtig schön grasgrün, natürlich grasgrün und gibt halt so einen leichten Koriandergeschmack, einen schönen Koriandergeschmack. Viele sind ja empfindlich bei Koriandergrün, ich habe das super gerne. Ja.
Ja, ich konnte das auch ganz lange nicht essen. So, ja. Ich habe wirklich jedes Fitzelchen früher aus den Rahmen rausgepult, wenn ich vergessen habe abzubestellen, aber inzwischen, also ich mache mir schon so einen halben Bund auf meinen Rahmen, wenn ich zu Hause Suppe koche.
Ich check immer noch nicht, was geil. Koriander ist, so richtig. Also ich habe es bestimmt schon oft gegessen, aber das ist so ein Gewürz für mich, das ist einfach so. Ich kann
bring dir nächste Woche einen Bund mit.
Ja, bitte. Educate mich.
Und auch ein paar Körnchen. Weil das ist nämlich auch was komplett Unterschiedliches. Frischer Koriander, ja, Koriandersamen.
Ja. Okay, dann ich lasse mich überraschen. Die Schokolade hat einen krass langen Nachgeschmack. Das ist voll nice. Also man hat da richtig so ein...
Ja, und ist halt auch gut. Also was ich eben daran mag, ist, wenn man eben Lust hat auf Schokolade. Es gibt halt unterschiedliche Lust auf Schokolade. Es gibt Lust auf Schokolade, weil man jetzt wirklich Zucker braucht. Dann fährt man sich hier so eine Tafel Milchschokolade rein. Aber wenn man jetzt Lust hat auf Schokolade, und das ist die Lust, die ich oft habe, ist einfach richtig Kakao und einfach Schokoladengeschmack. Und dann ist das eben so für mich die Erfüllung. Ja, aber man muss das ist genauso wie mit Wein trinken oder sowas. Man muss das auch lernen. Wenn man nur Industrieschokolade kennt und isst dann nachher sowas, ist das was Spezielles. Genauso, wenn man nur Industriewein kennt und trinkt nachher einen Naturwein irgendwie von einem kleinen Weingut oder sowas. Ja. Es ist halt, bei Schokolade ist das so, Schokolade kennt jeder als Industrieschokolade. Wenn man dann plötzlich halt handwerklich hergestellte Schokolade isst, ist das was ganz anderes. Da muss man sich erst dran gewöhnen. Das ist eben, zum Beispiel bei Brot genau andersrum. Brot kennt man so von früher auch handwerkliches Brot. Wenn man dann nachher Industriebrot probiert, dann mag man das nicht so. Jetzt bei der Schokolade ist es andersrum. Da kennt, ich bin auch mit Schweizer Schokolade aufgewachsen. Hm. So perfekt glatt gebügelt eigentlich. Ja. Ohne irgendwie Ecke und Kante. Mit richtig krass Zucker drin so. Aber ich weiß es halt zu schätzen. Und da bin ich auch erst richtig drauf gekommen, als ich, das ist auch vor 6 Jahren war ich in Ecuador und Peru auf so einer Schokoladenreise. Mhm. Damals mit Original Beans. Mit dem Jan von Original Beans. Und da haben wir die Kleinbauern und Ureinwohner und so besucht, die da einfach so überall so ein paar Kakaobohnen rumstehen haben. Und das ist ja gerade Original Beans, unterstützt die dort mit Projekten vor Ort. Und das war wahnsinnig interessant, das zu sehen. Und da habe ich gesehen und halt gerochen, geschmeckt, wie Kakao schmeckt. Dann habe ich gedacht, die Schokoladebons, die es sonst so überall gibt und die man auch kennt als Patissier aus der Küche, die schmeckt ganz anders. Mhm. Die schmeckt einfach so glatt, so geschönt. Ja. Mhm. Und da habe ich gesagt, so Mensch, wir müssen den richtigen Kakaogeschmack ins Dessert bekommen. Ja. Ja. Und das geht eben auch nur, wenn man das halt dann so selber macht und auch nicht so totkonchiert, wie das sonst gemacht wird. Ja. Mhm.
Sag mal, du bist ja nicht nur leidenschaftlicher und preisgekrönter Patissier, sondern hast auch dein oder lebst jetzt deine Passion als Entertainer aus, haben wir gehört.
Ach so, okay.
Vielleicht magst du uns da noch ein bisschen was drüber erzählen.
Ja, mit du meinst hier mit dem Fernsehformat?
Genau.
Genau. Also genau, es gibt jetzt gerade im Fernsehen läuft das Master of Sweets. Genau. Für mich war das eigentlich, war nie so der Typ, der irgendwie ins Fernsehen wollte. Aber wir hatten das, das glaube ich auch schon 2 oder 3 Jahre her, war ich mal bei The Taste als Gastjuror.
Da war das Brit auch. Das
wird wohl auch bei The Taste. Darüber möchte ich jetzt nicht sprechen.
als Kandidat. Cool, achso.
Ja.
Genau, und das war super spannend. Das hat mir richtig Spaß gemacht. Und das war vor allen Dingen so. Ich war da auch super präsentiert und das Echo, was wir bekommen haben, so über die Gäste auch ins Restaurant, war super schön und richtig Spaß gemacht. Genau. Und dann habe ich gesagt, okay, will ich auch wieder machen. Und dann hieß es ja, es gibt hier eben ein neues Format. Und das ist klar, es gibt natürlich da, Christian Hüms macht das große Backen, was ja auch in unterschiedlichen Versionen gibt, aber eben auch für die sonst eben für Hobby-Bäcker, dann eben Promis. Und ich habe jetzt kein Fernsehen, ich schaue das sonst nicht, aber es gibt eben auch für die Profis, genau. Mhm. Und dieses Format eben Master of Sweets ist auch komplett nur Profis, ja, genau, was es auch sehr interessant macht, ja. Und hat auch so ein bisschen anderen Fokus, das heißt, es geht eben da wirklich um die Konditorenkunst. Mhm. Und das ist so, das hat jetzt mit dem, was ich mache im Coda, bekommt man kein Schaustück irgendwie auf den Teller gestellt. Aber es ist halt so das, wo sich die Konditoren mit identifizieren, und das gehört halt einfach zu klassischen Konditorenhandwerk. Ja. Das ist auch denen ja stolz. Also man sieht das auch, wie darin aufgehen. Genau. Ja. Für mich war halt wichtig, dass bei mir muss sowas immer durch den Magen gehen und dass es dann was zu essen gibt. Und dass ich da auch, sage ich mal, kräftig probieren kann. Und das ist auch das, was für mich am wichtigsten ist, ja. Genau.
Aber ich finde das auch interessant, wie man sieht, wie die Leute da dafür brennen, irgendwie, und auch in dieser Zeit das zu schaffen und wie die sich da irgendwie abrackern, dass sie da wirklich in Time bleiben. Und das ist ja auch vielleicht eine kleine Parallele zu deinen Anfängen, wo du ja auch auf Zeit Sachen kochen musstest bei dieser Meisterschaft.
Und es ist halt, ich fand das Konzept halt interessant und deswegen habe ich das auch gemacht, weil es gibt halt immer weniger solche Wettbewerbe, und auch sonst, wenn man irgendwo einen Wettbewerb macht, und gerade die Konditoren, man kann jetzt nicht einfach den Konditoren solche Disziplinen verbieten, wenn man sagt, ja, ist nicht mehr zeitgemäß oder gibt es nicht mehr so oft. Tatsächlich in Deutschland gibt es das nicht so oft, jetzt im Ausland noch mehr auch so das Thema Schaustücke. Aber es ist einfach wichtig, dass man diese Wettbewerbe macht, dass man sich misst, dass man dieses Zeitmanagement auch entwickelt, dass man weiß, okay, ich habe jetzt hier 5 oder 8 Stunden Zeit für was und ich muss dann eben fertig werden und ich muss mich organisieren. Und das ist auch gerade das, was einem nachher später im Alltag, im Berufsleben nachher auch weiterbringt, wenn man das einfach ein bisschen geübt ist, mit der Zeit umzugehen. Mhm. Ja. Das ist super wichtig, gerade für die jungen Leute. Und so immerhin, wenn man jetzt irgendwo ein Schaustück hinstellt, dann können das ein paar Leute angucken, wenn das halt im Fernsehen stattfindet, dann sehen das halt richtig viele Leute, und dann lohnt sich das auch.
Genau. Das inspiriert es ja auch junge Leute, auch diesen Beruf dann erlernen zu wollen, weil das ja auch gerade Koch, haben wir jetzt schon hier öfter gehört, auch damit ringt, Nachwuchs zu finden oder Leute zu finden, die in dem Beruf arbeiten
wollen. Das ist halt, dass eben vor allem Konditorei, jetzt als Koch macht man das ja gar nicht, aber das ist halt eben gerade der klassische Konditorenberuf. Ja. Auch das, wo die Konditoren wahnsinnig stolz drauf sind, auch mit solchen Sachen zu arbeiten. Ja.
Aber denkst du, dass solche Fernsehformate auch die Wertschätzung in der breiteren Bevölkerung gerade für den Job als Koch, Köchin oder Patissier ein bisschen schärfen, weil die Leute einfach mitbekommen, wie viel Aufwand das ist?
Auf jeden Fall, klar. Das schafft so ein bisschen Respekt und ein bisschen Aufmerksamkeit, einfach auch für das Handwerk. Ja. Weil es wird, klar, im Gastronomie oder auch sonst wird einfach alles Und muss auch teurer werden und dass man einfach auch so ein bisschen mehr sieht, was steckt so dahinter, der ganze Aufwand. Ja. Und am Ende sind alle Formate, die es im Fernsehen gibt, ist natürlich ein großer Unterhaltungswert. Und da muss natürlich was passieren. Und das ist halt auch so ein bisschen das Spannende, dann so diese Challenge, okay, schaffen die das jetzt, das zu machen, ohne dass es zusammenbricht und werden die fertig und was ist jetzt die Meinung von den Juroren dazu und so.
Ja. Genau. Wie ist so das Publikum bei euch im Restaurant? Siehst du da irgendwie eine Tendenz, dass ihr mehr internationales Publikum habt als zum Beispiel andere vergleichbare Sternerestaurants?
Ja, schon. Also wir sind absolut ein Konzept, wo man jetzt so, wenn man als Foodie nach Berlin kommt, dass man da, dass das Code damit auf der Liste steht, so das gehört auf jeden Fall dazu. Wir sind jetzt nicht so ein Restaurant, wo man als Berliner, haben wir auch Gäste, die sehr regelmäßig kommen, aber wo man jetzt oft hingeht zum Essen, weil wir ändern das Menü jetzt auch nicht so oft. Ja. Von dem her ist natürlich, haben wir schon sehr, sehr viele internationale Gäste und das ist auch so unsere, nebst natürlich Berlin auch unsere Zielgruppe. Ja. Und genau, ja.
Was mich noch interessiert hätte, gibt es dann eine Zutat, die dich mal zum Verzweifeln gebracht hat, wo du gerne mal ein Dessert draus gemacht hättest, aber wo du es nicht hingekriegt hast oder erst nach einer langen Reise irgendwie? Blöde Frage, ich weiß. Ja, ja.
Also tatsächlich, irgendwann kommt jemand, also ich habe oft immer Punkte, wo ich einfach sage, so, jetzt gebe ich auf, weil es funktioniert einfach nicht. Also wir machen bei uns halt sehr viel, wir nennen das immer R&D, also Research and Development, so ein Entwicklungstag, wo wir einfach die ganze Zeit nur rumprobieren. Ja. Das sind auch die Tage, wo man abends dann kein Abendessen mehr braucht, wenn man sich so viel nebenbei reinsteckt. Probieren wir immer sehr viel rum und gerade Julia, meine Stellvertreterin, die seit Anfang dabei ist, wir haben da immer sehr viel Zeit verbracht, alle möglichen Sachen auszuprobieren und auszuarbeiten. Und da gibt es oft immer die Tage oder so die Zeit, wo man einfach fast dann verzweifelt und sagt, es funktioniert nicht, jetzt lassen wir es einfach. Aber irgendwie haben wir dann trotzdem immer weitergemacht und es gibt eigentlich nichts, was nicht funktioniert. Ja. Also nicht dann über den Weg, dass man sagt, okay, jetzt muss man hier irgendwie ein Pülverchen dran machen, dass es geht. Das geht natürlich auch, aber irgendwo habe ich dann so meine Vorstellung, meine Vision und sehe das, wie es fertig ist und weiß, es gibt einen Weg und den finden wir auch. Ja. Deswegen hat alles immer geklappt. Ein großes Projekt war eben mit Kichererbsen, weil wir viel mit gerne, also ich finde halt das wahnsinnig faszinierend, wenn man so, kennst du mit Sicherheit, wie man Kichererbsen, das Kochwasser so aufschlagen kann. Genau, und das machen wir wahnsinnig gerne. Und das auch so zu süßen, dass es halt nicht so krass süß ist wie so ein Baiser, aber halt auch, dass der Kichererbsengeschmack auch nicht zu krass rauskommt, aber dass man noch merkt, dass es Kichererbse ist und so. Nur da ist eben auch so, man kann ja nicht nur mit Kichererbsenwasser arbeiten, sondern man muss ja mit den Kichererbsen auch was machen. Und nachdem das Personal mal mehrere Wochen Hummus gegessen hat, muss man sich da was anderes damit überlegen. und so haben wir gesagt, es gibt bestimmt noch Wege, wie man sehr, sehr gut Kichererbsen so verarbeiten kann. Da haben wir auch sehr, sehr viel ausprobiert mit Backen und alles. Das ist allerdings tatsächlich eine Challenge, weil wir auch noch dran sind. Es gibt einige Sachen, wo man eben auch gut Biscuits oder auch so Massenteige mit Kichererbsen machen kann. Aber eben auch, wir machen auch eine Kichererbsen-Mousse dann, die richtig, richtig gut ist. Ja. Auch pflanzenbasiert komplett. Genau, das ist sehr gut. Und ein großes Projekt, wo wir dran sind, das wird aber auch nie aufhören, ist eben Amazake, also wo man Reis fermentiert. Das ist auch was, eben das kommt aus der japanischen Küche. Bei Amazake wird eben Reis fermentiert mit Koji und dann wandelt sich die Stärke in Zucker um. Das heißt, man hat eine komplett natürliche Süße, ist ein Oligosaccharid und schießt auch nicht so schnell, geht nicht so schnell ins Blut, der Blutzuckerspiegel schießt nicht so schnell hoch. Und da arbeiten wir gerade sehr viel mit. Und das ist so, wenn man zum Beispiel diesen fertigen Amazake, also das ist dann fast wie so ein Reisporridge, schmeckt aber süßer, der hat 30% nach Zucker, ein Zucker, der aus dem Nichts rauskommt. Und da kann man eben auch dann den Reis rauspassieren und hat dann eine Flüssigkeit. Und die kann man einkochen und hat dann einen Zuckersirup. Super spannend, man kann damit auch einen Karamell kochen. Super spannend und das ist halt eben wirklich ein Zucker, komplett natürlicher Zucker, der so aus dem Nichts kommt. Und dazu auch kann man sagen, dass das, wenn irgendwie was Süßes gesund ist, dann ist es genau der Amazake. Ja. Und da ist aber auch so, dass man halt dann, wenn man das jetzt einen Sirup daraus macht, dann hat man halt diesen ganzen Dresdner. Und das ist so, wir wollen ja nichts, wir müssen wirtschaftlich arbeiten, wir wollen nichts wegschmeißen. Auch wenn das jetzt trotzdem wirtschaftlich wäre, aber es ist schade, irgendwas wegzuschmeißen. Und das ist was, wo wir jetzt auch gerade dabei sind, dran zu arbeiten, dass wir damit backen können mit diesem Amazake-Dresdner. Und das ist was, wo man auch so eigentlich so oft immer kurz davor am Verzweifeln ist, man sagt, es geht einfach nicht. Und warum machen wir es nicht einfach so, wie das alle machen? Ja, aber wir wollen halt einen anderen Weg gehen. Ja. Ja. Aber auch da weiß ich, den Weg gibt es. Ja. Man muss einfach nur dran arbeiten. Ja. Ja.
Also wenn Köln und ich jetzt zu dir ins Koda kommen, dann könnte ich zum Beispiel auch ein Drei-Gänge-Menü bekommen. Das wäre kein Problem. Oder wäre schwierig?
Richtig, genau. Es ist leider so, wir haben früher, als wir auch im zweiten Seating das so ein Viergang-Menü hatten, ging das, dass wir das vegan machen konnten. Seit dem zweiten Stern haben wir aber so das Ganze drumherum, das heißt die Snacks vorneweg, was es zwischendurch gibt und die Pralinen hinterher. Das ist alles so ein bisschen üppiger, weil auch die Erwartungen der Gäste so ein bisschen gestiegen sind. Und wir können das leider nicht, auch wenn sehr viele Komponenten vegan sind, aber wir können das Ganze nicht komplett vegan anbieten, genau. Wir können ganz easy ein komplettes veganes Menü machen, aber wir haben halt nicht so viele Gäste, die komplett vegan essen wollen, dass sich das lohnt, dass wir parallel ein veganes Menü da haben. Ja, ja. Und das wäre eben, es ist eben auch, die Wirtschaftlichkeit steht da auch leider so ein bisschen im Vordergrund, dass wir dann nicht parallel sein können. Wir müssen genau kalkulieren und wissen genau, wir haben jetzt abends 25 Gäste im ersten Seating, wir machen genau 25 Mal dieses Achtgang-Menü und dann ist das genauso vorbereitet und es wird auch genauso nachher abends verspeist. Ja. Aber in Zukunft wollen wir schon wieder dahin gehen, dass wir eben auch ein komplettes veganes Menü machen können. Mhm. Ja. Aber es ist auf jeden Fall komplett vegetarisch und es sind halt sehr wenig Milchprodukte und so drin. Aber natürlich klar, wenn man jetzt vegan ist, dann geht da auch kein Kompromiss. Genau.
Housekeeping, Post für Sie.
Ja. Du hast geklingelt, das Klingeln gehört.
Waren wir schon wieder so laut.
Ja, verrückt.
Was ist passiert? Ach nee, ist wieder nur das Housekeeping, sorry.
Wir haben Post vom Housekeeping.
Achso, das heißt, wir müssen schon raus, oder?
Nee, wir wissen nicht, was drinsteht. Keiner hier am Tisch weiß, was in diesem Brief steht. Das ist eine Frage. Aber wir kennen sie noch nicht. Da bin ich jetzt sehr gespannt.
Hallo ihr drei. Euer Leben wird verfilmt. Geil. Welches Filmgenre wählt ihr? Und wie ist der Titel eures Lebens?
Mein Titel heißt Der Allesfresser. Und es ist eher eine... Das ist eine Komödie. Aber so eine, die aber nicht so ganz funny, so ein bisschen schon so mit Höhen und Tiefen, aber schon witzig.
Eine Tramödie?
Eine Tramödie, genau. Ja, weil manchmal finde ich nichts zu essen, dann ist es dramatisch. Ja, ich glaube, das könnte ich mich mit abfinden.
Musst du noch überlegen, deswegen so ist ja.
Lady Second heute.
Ja, schwierig. Also, ich glaube, ich würde mein Lebensmotto wählen: You want to break free, call Brittany. Und es wäre definitiv auch sehr komödiantisch, aber auch, auch dramatisch. Also krasse Höhen, krasse Tiefen. So.
Okay, ich muss mich korrigieren, ich würde es wahrscheinlich nennen. Der singende Allesfresser. Weil ich dazwischen dann immer so ein bisschen singe.
Singen oder rappen?
Das ist ja Sprechgesang, ist das gleich.
Ja, bei mir wäre es wahrscheinlich der Besessene. So. Der Obsesste. Und ich würde es mir wünschen, wir könnten da eine Komödie draus machen. Aktuell würde ich sagen, es wird eher ein Horrorfilm. Nee, aber das natürlich nicht. Nee.
Ein Thriller.
Ja, nee, aber am Ende, es wird, glaube ich, doch ein kleines Drama, so vielleicht. Ja. Genau, aber ich wünsche mir eine Komödie, damit würde ich anfangen, ja. Und dann.
Ja, ein bisschen Drama, genau, viele Emotionen.
Genau, aber warum so obsessed, weil du so ein Perfektionist bist?
Ja, richtig, und ja, genau. Ich bin halt so, also in Spanien haben die immer gesagt so Cabeza Cuadrada, also so kariert und Quadratskopf. Bei mir muss halt immer alles im Kopf zusammenpassen und funktionieren und für mich irgendwie so eine Logik haben und da bin ich immer extrem hinterher und bin einfach innerlich, auch wenn ich so nach außen hin sicherlich sehr, sehr ruhig und ausgeglichen wirke, aber innerlich bin ich ganz anders. Ja,
ja, da haben wir jetzt noch einen sehr spannenden Einblick gegen Ende bekommen.
Ja gut, dann würde ich sagen, wir treffen uns mal im Kino für diese drei Filme und danach gehen wir ins Koda. weil ja, ich muss da auf jeden Fall hin, dass die Stichworte Kabinett, 7-Gänge-Dessert, das reicht mir eigentlich schon. Ja, wir freuen uns sehr, dass du heute hier bei uns zu Gast warst. Ja,
vielen
warst.
Dank, dass ich da sein durfte. Das hat super viel Spaß gemacht.
Das war mega interessant.
Ja.
Und vielen Dank für die leckere Schokolade. Es war wieder mal ein Win-Win.
Alle. Wenn du kommst, dann die Packung mitbringen, dann füllen wir die wieder auf.
Oh ja, sehr gerne, sehr gerne. Also, wie gesagt, bis zur nächsten Staffel wahrscheinlich.
Stimmt.
Und ja.
Wir gehen dahin, Britt.
Ja.
Ich esse dann einfach den Teller, denn
ich wollte gerade sagen, du nimmst mir einfach die Komponenten weg.
Das kriegen wir hin.
Danke dir.
Genau, merci, alles klar. Dann vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Bis bald auf den Straßen Berlin.